Die Botschaft, wer ist dieser Melchisedek, wurde am 21.02.1965 in der Parkview Junior High School in Jeffersonville, Indiana, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Peter Bürger. Lasst uns unsere Häupter beugen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir hören dieses Lied. Glaube nur, es lässt uns wissen, alles, was wir zu tun haben, ist jede von Gottes Verheißungen als Erbe in Besitz zu nehmen, ihnen einfach zu glauben, denn es steht geschrieben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir rufen weinend aus, wie der Mann mit dem Kind, das Epilepsie hatte, Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Wir danken dir für deine große Kraft, für die große Offenbarung deiner selbst, welche du uns geschenkt hast in diesen letzten Tagen. Es erfüllt unser Herz mit Freude und Glück zu wissen, dass wir mit dem lebendigen Gott in Berührung gekommen sind, der sich uns physisch und materiell beweist, wie er es in der Vergangenheit tat und wie er es auch für diesen Tag verheißen hat. Wir sind dir so dankbar, unser Gott. An diesem dunklen Tag, an dem niemand weiß, welchen Weg er einschlagen soll, sind wir so froh, dass wir einen Ort der Sicherheit gefunden haben, an den wir uns zurückziehen können. Segne uns heute Abend, Herr, wenn wir über dein Wort sprechen. Und die Verheißungen, die uns gegeben wurden, mögen wir sie in unseren Herzen nähren, sie andächtig pflegen und ihnen mit echter göttlicher Disziplin gehorchen. Wir bitten dies im Namen Jesus. Amen. Jemand spricht zu Bruder Branham, der Übersetzer. Ein Liebesopfer. Sie sollten das nicht getan haben. Wer hat das gemacht? Bist du schuld daran? Ich meine den Manager. Er sagte, dass er für mich ein Liebesopfer erhoben hat. Ich schätze es. Gott weiß das aber, er hätte das nicht tun sollen. Deshalb bin ich nicht gekommen. Ich danke euch. Möge Gott euch segnen. Ich werde alles tun, was ich kann. Ich werde es direkt in die Auslandsmission stecken, sodass ich weiß, dass es für das Königreich Gottes eingesetzt wird. Und so der Herr will, werde ich selbst es mitnehmen hinüber in die Länder, um ihnen dasselbe Evangelium zu bringen, welches ihr hier diese Woche hört. Dann weiß ich, dass es auf diese Weise getan wird, wie ihr geglaubt habt. Der Herr, helfe mir, es so zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass ihr diese Woche so zahlreich gekommen seid und auch für all die Leute, welche heute Abend über das Telefon mithören. Wir sind dankbar für einen jeden einzelnen von euch. Billy sagte mir heute Morgen, Daddy, wenn du heute Morgen ganz früh, kurz nach Tagesanbruch mit mir gekommen wärst, dann hättest du gesehen, wie Mütter ihre Babys im Auto gefüttert haben. Die armen Leute saßen im Regen und warteten darauf, dass die Türen geöffnet wurden. Ihr seht, was für ein Heuchler ich wäre, wenn ich euch etwas anderes erzählen würde als die Wahrheit. Ich wäre dann wirklich eine schmutzige Person. Manchmal muss ich euch verletzen, aber ich tue das nicht, weil ich Gefallen daran habe. Ich bin es nicht, der euch verletzt. Es ist die Wahrheit, die verletzt. Und aber ich glaube, aus diesem Grund kommt ihr ja, weil ich eben todehrlich mit euch bin und alles tue, was ich kann, um euch zu helfen. Der Herr helfe einem jeden von euch. Und jetzt möchte ich den Menschen für ihre feine Kooperation danken, auch den Leuten von der Stadt, die uns dieses Schulhaus, dieses Auditorium und diese Sporthalle vermietet haben. Ich möchte den Beamten dafür danken, wenn sie hier sind. Und auch Houston Colvin möchte ich danken für seine feine Kooperation. Er ist hier der Verwalter. Er hat uns geholfen, diese Räumlichkeiten zu bekommen und war jeden Abend bei uns. Wir danken auch der Polizei von Jeffersonville, dass sie hergekommen sind und nach dem Rechten geschaut haben für einen sehr geringen Kostenaufwand. Ich denke, es waren $2 pro Stunde. Die Polizei hatte hier einen besonderen Einsatz, auch um die Autos zu parken und um zu schauen, dass nichts passiert. Und so ist alles gut verlaufen. Wir sind den Menschen dafür dankbar. Und auch der Ingenieur hier vom Vorstand, ich habe seinen Einsatz bemerkt. Und auch alle anderen, die dazu gehören und geholfen haben, wir sind euch ganz gewiss dankbar. Ich danke auch jedem für die Geschenke. Billy brachte mir heute Nachmittag verschiedene Geschenke, Päckchen, Süßigkeiten und so weiter. Und eines war ein Bild von Christus auf dem Berg bei der Seligpreisung, als er den Gottesdienst hielt. Es war sehr schön. Ich danke euch dafür. Viele solche Dinge. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Und auch die Sponsoren, welche die Versammlungen finanziert haben, von ganzem Herzen schätzen wir das. Der Herr segne einen jeden von euch reichlich. Billy sagte mir, dass da viele Menschen waren, die gerne eine private Unterredung gehabt hätten während dieser Zeit. Viele haben gefragt und wollten kleine Babys einsegnen lassen. Oh, wie gerne ich so etwas machen würde, aber ihr versteht, dieses Mal ist es so dringend. Ich muss die ganze Zeit im Studium des Wortes und im Gebet bleiben, um diese Botschaften bringen zu können. Seht, sie sind nicht, sie sind außergewöhnlich für uns, denn zuerst bedeutet es, den Willen Gottes herauszufinden und dann über die Dinge zu sprechen. All das muss zusammenpassen und ich frage Gott, welches Thema ich öffnen soll. Nun, so der Herr will, werden wir bald zurück sein, sobald wir einen Tag finden können. Ich tendierte oder ich sagte etwas über Ostern. Ich sollte das besser nochmal checken. Ich denke, in meinem Zeitplan steht da etwas von Kalifornien in dieser Zeit. Vielleicht täusche ich mich auch. Wie auch immer, wenn wir wieder zum Tabernakel kommen, werden wir euch und die Gemeinde benachrichtigen und das Datum und die Zeit bekannt geben. Dann werde ich vielleicht zu der Zeit wieder... Ich habe keine Zeit eingeplant, um für die Kranken zu beten. Wir hatten keinen Gottesdienst, wo wir die Leute nach vorne gebracht und für sie gebetet hätten. Wir haben sie hinausgeschickt und unsere Brüder hier haben gepredigt. Bruder Lee Vale und Bruder, diese anderen Brüder haben gepredigt, für die Kranken gebetet und auch getauft, damit ich mit dem Wort bleiben konnte. Wir danken diesen Männern. Sie haben gute Arbeit geleistet. Hier sind so viele Freunde, die ich gerne treffen würde. Ich schaue dort hinunter und sehe John und Earl. Und dort ist Dr. Lee Vale, einer der Manager der Kampagne. Bruder Roy Borders. All diese Männer, ich konnte ihnen nur die Hand schütteln. Keine Chance für etwas anderes. Ich denke auch an meine Freunde von Kentucky, die hier sind, und die Predigerfreunde. Wie gerne würde ich ihnen die Hand schütteln. Bruder Blair, gestern habe ich ihn hier bemerkt, und viele andere, die ich liebe. Sie waren schon bei einigen Versammlungen und ich hatte nie mehr Zeit, als ihnen die Hand zu schütteln. Ich versuche, es ist nicht, weil ich es nicht tun möchte, es ist so, weil ich einfach nicht die Zeit habe und in Eile bin. Kinder einsegnen, sicher. Mein kleiner Enkel sollte bei diesen Versammlungen eingesegnet werden, der kleine David. Und ich hatte nicht die Zeit, es zu tun. Ich bin jetzt zweimal Großvater. So, Mr. May, du hast mir den Gehstock gegeben. Es sieht so aus, als ob ich ihn bald benutzen müsste. So, und ich sagte zu Billy, Bill sagt, seid fruchtbar und mehret euch, aber du brauchst nicht die ganze Last zu tragen. Diese Enkelsöhne sind schnell gekommen. Erinnert euch, meine Schwiegertochter war unfruchtbar am Anfang. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und eines Tages, als ich die Versammlung verließ, sprach der Herr zu mir und sagte, Lois, du wirst einen Sohn haben. Der Herr hat dich gesegnet. Dein weibliches Leiden ist vorbei. 9 Monate später wurde der kleine Paul geboren. 2 Monate bevor dieses Baby auf die Szene trat, saß ich eines Morgens beim Frühstück. Lois und Billy saßen auf der anderen Seite des Tisches. Und ich sah, wie Lois einem kleinen Baby die Flasche gab. Es war in eine blaue Decke gehüllt. Billy saß an der Ecke und fütterte den kleinen Paul. Ich sagte, Billy, ich sah gerade eine Vision. Lois hat ein Baby gefüttert, welches in eine blaue Decke gehüllt war. Er sagte, das war es dann mit meinem Jagdausflug, der von jetzt an in 9 Monaten stattfinden soll. 11 Monate später wurde der kleine David geboren. Und ich habe noch nicht einmal Zeit gefunden, ihn dem Herrn zu weihen und werde es auch nicht schaffen, bis wir wiederkommen. So, ihr seht, was los ist. Ich liebe die Menschen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber unsere Brüder haben für die Kranken gebetet und ich weiß, es war erfolgreich. Jeden Abend haben wir für die Kranken gebetet, haben die Hände auf sie gelegt, alle zusammen. Auf diese Weise ist das ganze Spektrum abgedeckt. Aber vielleicht, wenn Gott will, ich werde euch benachrichtigen, wenn wir die Karte schicken, wenn wir zurück sind, werden wir 2 oder 3 Tage Einsegnungen haben, für die Kranken beten und alles tun, was wir können. Nun, ich danke den Menschen noch einmal für ihre Hilfe. Ich möchte noch einen Kommentar geben über die Predigt vom Morgen. Ohne Zweifel bin ich nicht fertig geworden, aber ich denke, ihr versteht. Und ich bin sicher, ihr werdet nie begreifen, was es für mich bedeutet, das zu tun. Nun, es scheint für euch sehr einfach, aber weißt du, was man da macht? Du trittst an die Stelle Gottes und sprichst etwas aus. Und bevor ich das tue, brauche ich eine Antwort von Gott. Er musste herunterkommen, hat sich sichtbar gezeigt und gab die Offenbarung. Deshalb schaut, dies ist an die Gemeinde. Erinnert euch, ich sagte, dies, was ich hier sage, ist nur für die Gemeinde. Auf das ihr Vertrauen haben und wissen könnt, es war derselbe Gott, der zu mir sprach, als dort keine Eichhörnchen waren. Sprich und sage, wo sie sein sollen. Und 3-mal hintereinander geschah es. Nun, wenn er durch dies Wort etwas erschaffen kann, was nicht da ist, wie viel mal mehr wird es auch bestehen am Tage des Gerichts? Seht ihr, Menschen waren dort, um diese Dinge zu sehen und wissen es. Wie Paulus in den vergangenen Tagen sagte, da war ein Mann bei ihm, der fühlte, wie die Erde bebte. Die Stimme hörte er nicht, aber die Feuersäule haben sie gesehen. Nachdem es vorüber war, hat es mir gut getan zu sehen, wie Eheleute, von denen ich weiß, dass sie echte Christen sind, sich umarmt und geweint haben. Hört, Freunde, Gott bekräftigt sein Wort, das gesprochene Wort mit Zeichen und Bestätigungen, um zu beweisen, dass es richtig ist. Nun erinnert euch, das Licht, welches in der Wolke war, gab die Offenbarung. Ich war, mein kleines Mädchen Sarah, die hier ist, erzählte mir, dass als sie von ihrer Schule dort in Arizona schauten, sie hoch in einen wolkenlosen Himmel und sie sahen diese geheimnisvolle Wolke dort in den Bergen, wie sie sich hinauf und hinunter bewegte und es schien in ihr ein bernsteinfarbenes Feuer zu brennen. Der Lehrer ließ alle Schulklassen nach draußen, damit sie es sehen konnten. Er sagte, habt ihr jemals so etwas gesehen? Schaut es euch an, wie es aussieht. Erinnert euch, das ist dasselbe bernsteinfarbene Licht, welches auf dem Felsen ist. Er ist derselbe Gott, dieselbe Offenbarung. Und es sprach, sage ihnen dies zu tun. Es ging um das, was ich euch heute Morgen gesagt habe. So ist es jetzt da. Wenn es da ist, mein guter Freund Bruder Roy Robertson hört jetzt in Tucson zu. Roy, du erinnerst dich neulich die Vision, die du gesehen hast, als du dort draußen auf dem Berge gestanden bist. Du kamst hinauf zu mir und die Wolke hing darüber. Ich kam herunter marschiert. Du weißt, was er dir gesagt hat und was ich dir neulich bei diesem Haus gesagt habe. Das ist es jetzt. Mach dir keine Sorgen mehr, mein Sohn. Es ist vorbei. Ihr habt noch nicht begriffen, was das bedeutet. Es bedeutet Gnade. Er liebt euch und ihr liebt ihn. Dient ihm demütig und betet ihn an für den Rest eures Lebens. Freut euch und lebt so, wie ihr seid. Wenn ihr glücklich seid, dann bleibt auf dem Weg. Tut nie wieder etwas Falsches wie dies. Geht jetzt einfach vorwärts. Es ist Gottes Gnade. Nun, ich möchte nochmals beten, bevor wir in das Wort hineingehen. Wie viele von euch werden für mich beten? Ich gehe einfach von Versammlung zu Versammlung. Werdet ihr für mich beten? Wisst ihr, ich würde gern ein kleines Lied singen, wir alle zusammen, bevor wir zum Wort kommen. Einfach um, sodass wir wissen, Gott, gerade eine kleine Weihe. Habt ihr schon mal das kleine Lied gehört? Er sorgt für dich durch Sonnenschein und auch durch Trauer. Er pflegt und versorgt dich. Die kleine Dame kommt zum Piano. Ich möchte dieser kleinen Dame ebenfalls danken. Ich weiß nicht einmal, wer sie ist. Sie ist die Tochter von einem unserer Diakone. Sie ist das kleine Mädchen vom Bruder Wheeler. Sie ist nun erwachsen geworden. Nicht lange her war sie so ein kleines Geschöpf, das auf meinen Knien saß. Und nun ist sie eine junge Frau. Ich danke ihr, dass sie ihr Talent in der Musik zum Einsatz bringt. Sie spielt sehr schön. Würdest du uns den Ton geben, Schwester? Und jetzt wir alle. Er sorgt für dich. Er sorgt für dich. durch Sonnenschein und Schatten. Er sorgt für dich. Mögt ihr das? Lasst es uns noch einmal singen, alle zusammen. Er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Durch Sonnenschein und Schatten, er sorgt für dich. Bruder Dauch, auch für dich sorgt er. Liebt ihr ihn? Die Versammlung sagt Amen. Lasst uns unsere Häupter beugen. Lieber, gnädiger Gott, mit diesen kleinen Notizen hier ein paar wenige Dinge, um sie den Menschen zu sagen. Und ich möchte mich beziehen auf das, was heute Morgen gesagt wurde, denn das ist, warum die Menschen gekommen sind, was sie gerne hören möchten. Ich bitte dich, Gott, dass du die Menschen sehen lässt, dass Gott sie liebt und für sie sorgt. Nicht ich war es, der das gegeben hat. Herr, es wurde bestätigt, dass es die Wahrheit ist. So bete ich, lieber Gott, dass deine Liebe immer unter den Menschen bleiben möge. Heute Abend nach der Versammlung müssen wir uns trennen und gehen wieder dahin, wo wir wohnen. Doch da ist etwas tief in uns, das uns zieht, Herr. Ich bete, dass du diese Menschen segnen möchtest. Nun, während wir uns im Gebet dem Worte nähern, dem geschriebenen Wort, bitten wir dich, dass du dies geschriebene Wort nimmst und es uns heute Abend lebendig machen mögest. Und wenn wir heute Abend das Gebäude verlassen, um auseinander zu gehen, jeder zu seinem Haus, mögen wir dann sprechen wie jene Jünger, die von Emmaus kamen. Sie waren mit ihm den ganzen Tag gegangen und hatten ihn immer noch nicht erkannt. Aber als er sie an jenem Abend in den Raum hineinbekam und die Türen geschlossen waren, da tat er etwas, was er vor seiner Kreuzigung getan hatte. Und dadurch wussten sie, dass er auferstanden war. Tue es heute Abend wiederum, Herr. Gewähre es, während die Türen geschlossen sind und deine kleine Gruppe hier sitzt und wartet. Und Vater, wenn wir dann nach Hause gehen, mögen wir sprechen wie sie, brannten nicht unsere Herzen in uns, während er mit uns sprach auf dem Wege. Wir befehlen uns und alles in deine Hände, Herr. Tue mit uns, was dir gefällt. Im Namen Jesus, Amen. Nun lasst uns jetzt schnell und direkt in den Gottesdienst gehen. Wenn ihr wollt, dann öffnet mit mir das Buch der Hebräer für eine weitere Offenbarung über die Botschaft. So der Herr will, werden wir heute Abend gerade ein paar Momente sprechen. Zunächst lesen wir die ersten drei Verse von Hebräer 7, dort 1 bis 3. Und dann wollen wir das kommentieren. Wir wissen nicht, was der Herr tun wird, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir tun, ist glauben, sehen und beten. Ist das richtig? Und wir wollen glauben. Er wird alles zum Guten wirken lassen für die, die ihn lieben, weil er genau das verheißen hat. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester des höchsten Gottes, welcher Abraham begegnete nach der Schlacht der Könige und ihn segnete, welchem Abraham den Zehnten von allem gab, er wird gedeutet als der König der Gerechtigkeit und danach auch als König von Salem, was bedeutet König des Friedens. Lass uns noch ein wenig weiterlesen. Der keinen Vater und keine Mutter hat, ohne jegliche Abstammung, ohne einen Anfang der Tage und ohne Ende des Lebens. Verglichen wird er mit dem Sohn Gottes und er bleibt ständig ein Priester. Denkt einmal, welch eine große Person das ist. Wie groß muss dieser Mann sein? Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist dieser Mann? Theologen haben da verschiedene Ideen. Aber seit der Öffnung der Siegel des geheimnisvollen Buches, welches für uns geheimnisvoll war, gemäß Offenbarung 10, 1 bis 7, werden alle Geheimnisse, die in diesem Buche geschrieben stehen, die verborgen waren durch die Zeitalter der Reformer, öffentlich bekannt gemacht durch den Engel des letzten Gemeindezeitalters. Wie viele wissen, dass das richtig ist? Versammlung sagt, Amen. Das ist richtig. Durch ihn soll es bekannt gemacht werden. All die Geheimnisse dieses geheimnisvollen Buches werden dem Botschafter an das Laodicea-Zeitalter geoffenbart. Wir sehen, dass es da viel Streit gibt um diese Person und dies Thema. Ich denke jedoch, dass es sich für uns gehört, dort hineinzubrechen und herauszufinden, wer das ist. Nun, es gibt verschiedene Schulen, die darüber nachgedacht haben. Eine dieser Schulen beansprucht, Er ist einfach ein Mythos. Er ist keine tatsächliche Person. Und andere sagen, es war eine Priesterschaft. Es war die Melchisedek-Priesterschaft. Das ist die wahrscheinlichste Deutung. Das passt besser dazu als das andere, wenn sie sagen, es war eine Priesterschaft. Aber auch das kann nicht sein, denn im 4. Vers steht, er war eine Person, ein Mann. Um eine Person zu sein, muss er eine Persönlichkeit sein, ein Mann. Kein Orden, sondern eine Person. Deshalb war es kein Priesterorden und auch kein Mythos. Er war eine Person. Und diese Person ist zeitlos, ewig. Wenn ihr hier bemerkt, er hatte keinen Vater, er hatte keine Mutter, er hatte keinen Anfang und er hat kein Ende. Wer immer das war, er lebt heute Abend immer noch, denn die Bibel sagt, er hatte keinen Vater und keine Mutter, keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Deshalb muss es eine ewige Person sein. Ist das richtig? Versammlung sagt Amen. Eine ewige Person. Es kann daher nur eine Person sein, nämlich Gott. Er ist der Einzige, der ewig ist. Gott. Nun, 1. Timotheus 6, 15 bis 16. Ich wünsche mir, dass ihr das mal lest. Es wäre gut für euch, das zu lesen. Nun, ich behaupte, er war Gott. Denn das ist die einzige Person, die unsterblich sein kann. Und Gott, er wechselt in eine Person, das ist, was er war. Kein Vater, keine Mutter, kein Anfang des Lebens, kein Ende der Tage. Nun, wir sehen, dass viele Menschen aus der Schrift drei Persönlichkeiten der Gottheit lehren. Du kannst aber keine Persönlichkeit haben, ohne eine Person zu sein. Für eine Persönlichkeit braucht es eine Person. Ein Baptistenprediger kam vor einigen Wochen zu mir nach Hause und sagte, ich würde dir gerne helfen und dich in Bezug auf die Gottheit richtig ausrichten, wenn du mal Zeit hast. Vielmehr, er hat mich angerufen. Ich sagte, ich habe jetzt gerade Zeit, denn ich will ja richtig sein. Wir werden jetzt mal alles andere beiseite schieben und uns damit beschäftigen. Er begann und sagte, Bruder Branham, du lehrst, dass es nur einen Gott gibt. Ich sagte, ja, mein Herr. Er sagte, gut, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt, aber ein Gott in drei Personen. Ich sagte, wiederhole das bitte nochmal. Er sagte, ein Gott in drei Personen. Ich sagte, welche Schule hast du besucht? Seht ihr? Und er sagte mir, eine Bibelhochschule. Ich sagte, ich könnte das glauben, aber du kannst nicht eine Person sein ohne eine Persönlichkeit. Und wenn du eine Persönlichkeit bist, dann bist du ein getrenntes, individuelles Wesen. Er sagte, nun gut, die Theologen können das nicht erklären. Ich sagte, es ist Offenbarung. Er sagte, Offenbarung kann ich nicht akzeptieren. Ich sagte, dann gibt es für Gott keine Möglichkeit, es dir jemals zu zeigen, denn es ist verborgen vor den Augen der Weisen und Klugen, wird aber den Unmündigen offenbart. Offenbart. Offenbarung, es wird Unmündigen offenbart, solchen, die es annehmen und lernen wollen. Es gibt dann für Gott keinen Weg, es dir zu zeigen, du schließt dich selbst davon aus. Die ganze Bibel ist die Offenbarung Gottes. Die ganze Gemeinde ist gebaut auf die Offenbarung Gottes. Es gibt keinen anderen Weg, Gott zu kennen, als nur durch Offenbarung. Dem, welchen der Sohn sich offenbart. Offenbarung, alles ist Offenbarung. Die Offenbarung nicht zu akzeptieren bedeutet, du bist nichts als ein Theologe und es gibt keine Hoffnung für dich. Nun, wir sehen also, dass diese Person keinen Vater und keine Mutter hatte, keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Es war Gott en morphe. Nun, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet wechseln, verändern. So wurde es gebraucht. Er verändert sich, indem er wechselt, en morphe, von einer Person in eine andere Person. Das griechische Wort en morphe bedeutet, es beschreibt einen Bühnenakt, in dem eine Person seine Maske wechselt und dann spielt dieselbe Person einen anderen Charakter. Wie in der Schule vor kurzem, ich glaube bei Rebecca, kurz vor ihrem Schulabschluss. Sie führten ein Stück von Shakespeare auf. Ein junger Mann musste sein Kostüm mehrfach wechseln, denn er spielte zwei oder drei verschiedene Rollen und doch war er dieselbe Person. Einmal kam heraus und er war der Schurke, Das nächste Mal kam heraus und er war ein anderer Charakter. Nun, das griechische Wort enmorphe bedeutet die Maske wechseln. Und das ist genau, was Gott tat. Er ist derselbe Gott die ganze Zeit. Gott in der Form des Vaters, der Geist, die Feuersäule. Derselbe Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns enmorphe. Er wurde so hervorgebracht, dass man ihn sehen konnte. Und jetzt ist derselbe Gott der Heilige Geist, der Vater und der Sohn. Heilig, nicht drei Götter, drei Ämter, drei Akte desselben Gottes. Die Bibel sagt, da ist ein Gott, nicht drei. Aber das kriegen sie nicht auf die Reihe und sie haben dann drei Götter. Einem Juden kannst du so etwas nicht erzählen. Das sage ich euch. Er weiß das besser. Er weiß, dass es nur einen Gott gibt. Schaut, wie bei einer Skulptur. Sie wird verborgen, ein Tuch verhüllt sie. Das ist, was Gott in diesem Zeitalter getan hat. Es ist verborgen. All diese Dinge waren verborgen und in diesem Zeitalter sollen sie offenbart werden. Nun, die Bibel sagt, sie werden offenbart in den letzten Zeiten. Es ist wie bei einem Künstler, der sein Werk verborgen hält, bis zu der Zeit, wo es enthüllt wird und dann steht es da und ist zu sehen. Genauso war es mit der Bibel. Es war ein Werk Gottes, das verhüllt war. Es war verborgen seit der Grundlegung der Welt und es ist ein siebenfältiges Geheimnis. Gott hat für diesen Tag verheißen, in diesem Laodicea-Zeitalter, er würde es enthüllen und wir können die ganze Sache sehen. Was für eine wunderbare Sache. Gott enmorphe, verborgen in einer Feuersäule. Gott enmorphe, verborgen in einem Mann genannt Jesus. Gott enmorphe in seiner Gemeinde. Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. Gott, der sich herablässt. Dort oben, heilig, keiner konnte ihn berühren. Er ließ sich auf einem Berg nieder und wenn auch nur ein Tier den Berg berührte, so musste es sterben. Dann kommt Gott herunter, wechselt sein Zelt, kommt herunter und lebt unter uns, wird einer von uns. Wir konnten ihn anfassen, das sagt die Bibel. 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, wurde mit Händen berührt. Gott ist Fleisch. Gott trinkt Wasser. Gott schläft. Gott weint. Er war einer von uns. Wunderschön dargestellt in der Bibel. Er war Gott über uns. Gott mit uns. Und nun ist es Gott in uns, der Heilige Geist. Keine dritte Person, dieselbe Person. Gott kam herunter und wurde Fleisch, starb den Tod in Christus, auf dass er die Gemeinde reinigen konnte, um in sie hineinzukommen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Gott liebt Gemeinschaft. Aus diesem Grund schuf er den Menschen, um Gemeinschaft zu haben. Gott wohnte allein mit den Cherubims. Und jetzt schaut, er machte den Menschen und der Mensch fiel. So kam er selbst herab und erlöste den Menschen, weil Gott es liebt, angebetet zu werden. Der Begriff Gott bedeutet Gegenstand der Anbetung und der, der unter uns kommt als eine Feuersäule, als jemand, der unsere Herzen verändert. Das ist derselbe Gott, der sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Nun, am Anfang wohnte Gott allein mit seinen Attributen, wie ich heute Morgen sagte. Das waren seine Gedanken. Da gab es nichts, nur Gott allein und er hatte Gedanken. Wie ein großer Architekt sich hinsetzt, kann er, hat etwas in seiner Gesinnung und er fängt an zu zeichnen, was in seinen Gedanken ist, damit es gebaut werden kann. Schöpfen. Nun schöpfen kann er nicht. Er kann etwas nehmen, das bereits geschöpft wurde und es in eine andere Form bringen, denn Gott ist der Einzige, der schöpfen kann. Aber er hat in seinen Gedanken, was er vorhat zu tun. Es ist in seinen Gedanken, es ist sein Verlangen. Nun zunächst ist es ein Gedanke, dann spricht er ihn aus, dadurch wird er zu einem Wort. Ein Wort ist ein Gedanke, wenn er ausgedrückt wird, dann ist er ein Wort. Ein ausgedrückter Gedanke ist ein Wort. Aber zuerst muss da ein Gedanke sein. So, zunächst sind es die Attribute Gottes, dann wird es zu einem Gedanken und dann ein Wort. Gebt Acht. Die, welche heute Abend ewiges Leben haben, waren bei ihm und in ihm in seinen Gedanken, bevor es einen Engel, einen Stern, einen Cherub oder was auch immer gab. Das ist ewig. Wenn du also ewiges Leben hast, dann warst du schon immer, nicht als das Wesen, das du jetzt hier bist, sondern in der Gestalt und Form, welche der unendliche Gott, wenn er nicht unendlich ist, dann ist er nicht Gott. Gott muss unendlich sein. Wir sind endlich, er ist unendlich. Er ist allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Wenn er das nicht ist, dann kann er nicht Gott sein. Er kennt alle Dinge, alle Orte wegen seiner Allgegenwart. Allwissenheit macht ihn allgegenwärtig. Er ist ein Wesen, er wohnt in einem Haus. Aber weil er allwissend ist, alle Dinge weiß, ist er auch allgegenwärtig, denn er weiß alles, was vor sich geht. Keine Fliege kann mit ihren Augen zwinkern, es sei denn, er weiß es. Er wusste, dass schon bevor es eine Welt gab, wie oft sie mit den Augen zwinkern würde und wie viel Talg sie in sich haben würde, bevor es eine Welt gab. Das bedeutet unendlich. Wir können das mit unserem Verstand nicht begreifen, aber das ist Gott. Gott unendlich. Und erinnert euch, eure Augen, eure Statur, was immer ihr seid, ihr wart in seinen Gedanken am Anfang. Was ihr jetzt seid, ist der Ausdruck seines Gedankens, das Wort. Nachdem er gedacht hatte, hat er es ausgesprochen und hier bist du. Wenn das nicht so ist, wenn du nicht in seinen Gedanken warst, dann gibt es da keinen Weg, dass du jemals dort sein wirst, denn er allein gibt ewiges Leben. Erinnert ihr euch, wie wir die Schriftstelle gelesen haben? Nicht er, der will oder der, welcher rennt, sondern Gott ist es, auf das seine Vorherbestimmung Bestand hat. Er konnte erwählen, wer dazu gehört, bevor es die Zeit gab. Gott ist souverän in seiner Wahl. Wusstet ihr das? Gott ist souverän. Wer war dort, um ihm zu sagen, wie man die Welt besser machen könnte? Wer würde es wagen, ihm zu sagen, dass er seine Geschäfte falsch betreibt? Auch das Wort selbst ist souverän. Offenbarung ist souverän. Er offenbart sich dem, dem er es offenbaren will. Selbst die Offenbarung an sich ist souverän. Menschen bestehen auf Dinge, gehen über Dinge hinweg, verteidigen Dinge und wissen eigentlich nicht, was sie da tun. Gott ist souverän in seinen Werken. Nun, wir finden ihn ganz am Anfang mit seinen Attributen und ihr wart schon dort bei ihm. Das war, als das Buch des Lebens in Sicht kam. Nun, in Offenbarung 13. Kapitel und 8. Vers lesen wir, das Tier, welches auf die Erde kommt, in diesen letzten Tagen, wird alle, die auf Erden verführen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lammes des Lebens seit der Grundlegung der Welt. Denkt mal darüber nach, lange bevor Jesus geboren wurde, 4000 Jahre bevor er auf die Erde kam und viele tausend Jahre bevor ihr auf die Erde kamt, starb Jesus schon in den Gedanken Gottes für die Sünden der Welt und das Buch des Lebens wurde geschrieben und dein Name wurde in dies Buch des Lebens geschrieben, bereits vor Grundlegung der Welt. Das ist biblische Wahrheit. Schaut, euer Name war von Gott bestimmt und wurde in das Buch des Lebens platziert vor Grundlegung der Welt. Du warst dort in seinen Attributen. Daran kannst du dich nicht erinnern, nein, denn du bist nur ein Teil seines Lebens. Du bist ein Teil von Gott, wenn du ein Sohn oder eine Tochter Gottes wirst. So wie du ein Teil deines irdischen Vaters bist. Das ist richtig. Das bist du. Das Männliche trägt das Hämoglobin, das Blut. Und wenn das in ein Ei kommt, dann wirst du ein Teil deines Vaters sein. Die Mutter ist ebenfalls Teil des Vaters. So seid ihr alle von eurem Vater. Glory. Das lässt die Denominationen draußen. Alle. Aha. Gewiss tut es das. Gott in allem. Der einzige Platz. Schau nun, diese Attribute. Diese Attribute waren zuerst Gott, der Gedanke, das Attribut, alles in dem einen, sie waren noch nicht ausgedrückt. Als er dann im zweiten Schritt seine Gedanken ausdrückte, dann wurde er das Wort und dann wurde das Wort Fleisch gemacht und wohnte unter uns. Johannes Evangelium, das 1. Kapitel, 1. Vers, im Anfang. Davor war die Ewigkeit. Schaut, im Anfang war das Wort. Dann beginnt die Zeit da war das Wort. Aber bevor das Wort da war, war es ein Attribut, ein Gedanke. Dann wurde der Gedanke ausgedrückt. Im Anfang war der Ausdruck des Gedankens das Wort. Jetzt kommen wir zu Melchisedek, diese geheimnisvolle Person. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann wurde das Wort Fleisch und es wohnte unter uns. Haltet das mal in euren Gedanken fest und schaut. Zuerst war er Geist, Gott, übernatürlich, richtig, der große Ewige. Zweitens, er beginnt sich selbst zu entwickeln Richtung Fleisch in eine Theophanie. Sie wird genannt der Wortleib. Das ist der Zustand, in dem er war, als er Abraham traf. Er wurde Melchisedek genannt. Er war in der Form der Theophanie. Nun, in wenigen Minuten kommen wir noch dazu und werden es beweisen, so der Herr will. Er war das Wort. Eine Theophanie ist etwas, was du nicht sehen kannst. Sie könnte gerade jetzt hier sein und trotzdem kannst du sie nicht sehen. Es ist etwa so wie mit dem Fernsehen. Es ist in einer anderen Dimension. Versteht ihr? Im Fernsehen bewegen sich gerade jetzt Menschen durch diesen Raum. Sie singen, sie sind sogar in Farbe. Aber unser Auge ist unseren fünf Sinnen unterworfen. Ihr seid begrenzt auf das, was ihr sehen könnt mit den Augen. Aber da gibt es eine andere Dimension, die man auch sehen kann, wenn eine Transformation durch ein Fernsehgerät stattfindet. Nun, das Fernsehgerät produziert nicht das Bild. Das Fernsehgerät kanalisiert nur etwas in einen Schaltkreis und der Bildschirm kann es dann wiedergeben. Das Bild ist jedoch schon vorher da. Fernsehen gab es schon, als Adam noch auf dieser Erde war. Fernsehen gab es schon, als Elia auf dem Berg Karmel saß. Fernsehen gab es schon, als Jesus von Nazareth durch Galiläa wandelte. Aber jetzt wurde es entdeckt. Damals hätte niemand geglaubt, dass es so etwas gibt. Man hätte dich für verrückt gehalten, wenn du ihnen davon erzählt hättest. Aber jetzt ist es Realität. Und so ist es auch damit, dass Christus hier ist und die Engel Gottes hier sind. Und eines Tages in dem großen tausendjährigen Reich, das da kommt, wird uns das noch weit realer sein als Fernsehen oder etwas anderes, weil sie wirklich hier sind. Er offenbart sich selbst durch die große Art und Weise, wie wir beschrieben haben. Er verhüllt sich, Enmorphe, in seinen Knechten und beweist sich selbst. Nun, er ist jetzt in der Form des Geistes und er kommt in einer Form, Enmorphe. Nun, er erschien Abraham, Enmorphe. Als Abraham von der Schlacht der Könige zurückkam, traf er Melchisedek und sprach mit ihm. Neulich habe ich in der Zeitung von Tucson einen Artikel gesehen. Da war eine Frau, die mit dem Auto die Straße hinunterfuhr. Ich glaube mit 40, 50 Meilen die Stunde. Sie erfasste mit dem Auto einen alten Mann, der einen langen Mantel trug. Sie schrie auf und hielt das Auto an. Er war in die Luft gewirbelt worden, gerade dort draußen in der Wüste. Sie rannte zurück, um nach ihm zu sehen, aber da war niemand. Was tat sie? Einige Leute hinter ihr hatten gesehen, wie es geschah. Sie sahen, wie der alte Mann durch die Luft flog und wie sein Mantel wehte. Sie rannte also zurück, um ihn zu finden. Aber man konnte ihn nirgendwo finden. Man rief die Polizei dazu. Die Polizei kam und untersuchte den Ort, aber da war niemand. Die Zeugen machten ihre Aussagen. Das Auto fuhr dort und hat den Mann erfasst. Er wurde durch die Luft geschleudert. Jedermann sah es. Die Insassen von zwei oder drei Autos, welche hinter ihr fuhren, hatten es gesehen. Sie waren Zeugen. Dann fand man heraus, 5 Jahre vorher war an der gleichen Stelle ein alter Mann mit einem langen Mantel angefahren worden und kam zu Tode. Wenn du von hier gehst, dann bist du nicht tot. Du wirst zurückkommen müssen, wenn du ein Sünder bist und du wirst gerichtet werden gemäß allem, was du in diesem Leib getan hast. Wenn diese irdische Hütte vergeht, ist da eine andere, die bereits auf uns wartet. Enmorphe, das ist der Ausdruck dafür. Nun, das ist Gott in diesem Stadium der. Es ist ein Stadium der Schöpfung. Später formt er sich in Fleisch als Jesus. Wovon? Vom Anfang, zunächst Geist, dann wird er zum Wort, entfaltet sich. Das Wort entsteht nicht aus sich selbst, es wird ausgesprochen, Enmorphe. Und später wird es dann Fleisch in Jesus, der sterblich ist, um den Tod für uns Sünder zu schmecken. Als Abraham ihn traf, war er Melchisedek. Er entfaltet hier, was alle Attribute zum Schluss tun werden. Jeder Sohn Abrahams wird absolut dasselbe tun. Aber ich möchte betonen, wie wir kommen müssen. Wir sehen ihn auch offenbart in Ruth und Boas als ein Verwandtschaftserlöser, wie er kommen musste und Fleisch wurde. Nun, wir sehen die Attribute, die Söhne seines Geistes, sie haben noch nicht den Wortleib angezogen. Dieser Leib ist dem Wort unterworfen mit einer Anzahlung. Erst die Anzahlung und dann die Verwandlung des Leibes durch die Theophanie. Nun, der Unterschied zwischen dir und ihm als ein Sohn. Schau, er war am Anfang das Wort ein Enmorpheleib. Er kam dort hinein und lebte darin in der Person von Melchisedek. Dann später hören wir nichts mehr von Melchisedek. Er wurde Jesus Christus. Melchisedek war ein Priester, aber er wurde zu Jesus Christus. Nun, ihr habt das umgangen. Denn in dieser Gestalt wusste er alle Dinge. Ihr wart und seid nicht in der Lage, euch zu erinnern oder das zu wissen. Ihr kamt wie Adam oder wie auch ich. Ihr wurde vom Attribut direkt Fleisch, damit ihr versucht werden könnt. Aber wenn dies Leben hier beendet ist, wenn diese irdische Hütte vergeht, dann ist dort ein Leib, der bereits auf uns wartet. Das ist, wo wir hingehen, das ist das Wort. Dann können wir zurückschauen und wir sehen, was wir getan haben. Jetzt verstehen wir es nicht. Wir wurden noch nicht das Wort. Wir wurden nur ein Mensch im Fleisch, nicht das Wort. Aber schau, damit das klar wird, du wirst niemals das Wort werden, es sei denn, du warst ein Gedanke am Anfang. Das beweist die Vorherbestimmung Gottes. Seht ihr, du kannst nicht das Wort sein, es sei denn, du bist ein Gedanke. Zuerst musst du in seinen Gedanken gewesen sein. Ihr versteht, um zu beweisen, dass ihr der Versuchung und der Verführung standhaltet, habt ihr die Theophanie umgangen. Ihr kamt hier herunter ins Fleisch, um von der Sünde versucht zu werden. Und dann, wenn ihr standhaltet, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie in den letzten Tagen auferwecken. Seht, ihr müsst zuerst schon gewesen sein. So könnt ihr sehen, er kam regulär herunter vom Attribut zum Vorgrundlegung der Welt, wurde sein Name ins Buch des Lammes des Lebens geschrieben. Von dort wurde er das Wort, die Theophanie, welches erscheinen und verschwinden konnte. Dann wurde er Fleisch. Als er starb, kehrte er zurück in die Theophanie und dann ließ er denselben Leib in einer verherrlichten Form auferstehen. Aber ihr habt die Theophanie umgangen und wurdet ein Mensch aus Fleisch, damit ihr durch Sünde versucht werden konntet. Und dann, wenn diese irdische Hütte vergeht, ist da noch ein Leib, der bereits auf uns wartet. Diesen Leib haben wir jetzt noch nicht. Aber schau, wenn dieser Leib hier den Geist Gottes empfängt, das unsterbliche Leben an eurer Innenseite, dann wird er Gott unterworfen. Halleluja. Er, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Er kann nicht sündigen. Römer 8,1. Deshalb gibt es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste. Das ist es. Seht, das unterwirft euren Leib. Du musst nicht sagen, oh, wenn ich nur mit dem Trinken aufhören könnte, wenn ich nur könnte, komm in Christus hinein und alles ist vorbei. Seht, das ist so, weil dein Leib dann dem Geist unterworfen ist. Du wirst versuchen, die richtige Art von Leben zu leben. Ihr Frauen, die ihr beansprucht, den Heiligen Geist zu haben, dann geht ihr hinaus und tragt Shorts und solche Dinge. Wie könnt ihr das tun? Wie kann der Geist Gottes in euch es zulassen, dass ihr so etwas tut? Es ist einfach nicht möglich. Gewiss, es ist nicht möglich. Er ist kein schmutziger Geist, er ist ein heiliger Geist. Und diesem Geist werdet ihr unterworfen, euer ganzes Wesen wird diesem Geist unterworfen. Dieser Geist bedeutet in der Welt nichts. Dieser Same manifestiert das Wort oder belebt euch. Halleluja, macht euch lebendig. Und wenn die Bibel sagt, tue das nicht, dann wird der Leib sich schnell dem anpassen. Da gibt es keine Frage. Warum denn? Das ist die Anzahlung auf die Auferstehung. Dieser Leib wird auferstehen, denn der Anfang wurde schon getan. Er war einmal der Sünde unterworfen in Kot und Verdorbenheit, aber jetzt hat er die Anzahlung empfangen. Er wandelt sich in etwas Himmlisches. Nun, das ist die Anzahlung, dass du in die Entrückung gehst. Es ist die Sicherheit. Eine kranke Person, sterbend, keine Aussicht als der Tod. Dann kann alles geschehen. Ich habe Menschen gesehen, die nur noch ein Schatten von sich selbst waren. Von Krebs und Tuberkulose aufgefressen. Und dann schau dir diese Person nach einer Weile erneut an, vollkommen normal und stark. Wenn es keine göttliche Heilung gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung. Denn göttliche Heilung ist die Anzahlung auf die Auferstehung. Amen. Ihr wisst doch, was eine Anzahlung mit Geld ist, nicht wahr? Die Anzahlung ist, er war verwundet für unsere Übertretungen, in seinen Striemen sind wir geheilt. Schaut, wie wunderbar, wir lieben ihn. Nun, dieser Leib ist dem Geist unterworfen. Wir sind noch nicht in die Wortform gekommen, wir sind immer noch in der Form des Fleisches, jedoch dem Wort unterworfen. Der Tod im Fleisch wird uns dort hinübernehmen. Denkt mal an ein kleines Baby, es ist dieselbe Sache. Beobachtet mal eine Frau, egal wie böse und schlecht sie ist, wenn sie schwanger ist, Mutter werden soll. Beobachtet sie kurz bevor das Baby geboren wird, egal wie grausam diese Frau gewöhnlich ist, sie wird richtig freundlich. Da ist etwas mit ihr, das klingt, sie scheint fromm zu sein. Eine kleine Frau, die dabei ist, Mutter zu werden, das kleine Baby bewirkt es. Warum ist das so? Dieser kleine Leib ist noch nicht lebendig, seht ihr? Das sind einfach nur Fleisch und Muskeln. Wenn er sich bewegt, es sind nur Muskeln, die sich bewegen. Aber wenn es aus dem Leib hervorkommt, Gott bläst dann den Odem des Lebens hinein und da beginnt es zu schreien. Schaut, genauso sicher, wie da ein natürlicher Leib geformt wird, ist da auch ein seelischer Leib, den es empfängt, sobald es hierher kommt. Wenn also ein Mensch wiedergeboren wird vom Himmel, dann wird er ein Baby in Christus. Und dann, wenn diese Hülle aus Fleisch wegfällt, dann ist da ein ganz natürlicher Leib, die Theophanie. Ein Leib, der nicht mit Händen gemacht ist, noch von einer Frau geboren wurde, in den gehen wir hinein. Dieser Leib kehrt dann irgendwann zurück, nimmt einen verherrlichten Leib auf. Das ist der Grund, warum Jesus zur Hölle gehen konnte, als er starb. Um dort den Seelen im Gefängnis zu predigen. Er war wieder in seiner Theophanie. Oh, wie wunderbar. Dank sei Gott. 2. Korinther 5,1. Wenn dieser irdische Leib zerfällt, diese irdische Behausung, haben wir einen anderen, der auf uns wartet. Seht, den haben wir umgangen. Wir kamen direkt von Gott, dem Attribut, ins Fleisch, damit wir im Fleisch durch Sünde versucht und getestet werden, wie es bei Adam war. Aber wenn die Tests und Prüfungen seines Wortes vorüber sind und wir in diesem Leib hinaufgenommen werden, welcher für uns bereitet wurde vor Grundlegung der Welt. Es ist das Wort dort zurück, was wir übersprungen haben. Wir kamen direkt hier herunter, um geprüft und getestet zu werden. Wenn wir durch das Wort gekommen wären, dann wären für uns keine Versuchungen möglich gewesen. Wir hätten alle Dinge gewusst. Das ist der Grund, warum Jesus alle Dinge wusste, weil er das Wort war, bevor er Fleisch wurde. Und wir werden dann das Wort. Hier werden wir in das Bild des Wortes geformt, um Teilhaber des Wortes zu sein. Wir ernähren uns durch das Wort, weil wir von Anfang an vorherbestimmt waren. Ihr könnt diesen kleinen Funken des Lebens sehen, den ihr von Anfang her in euch getragen habt, seitdem ihr diese Reise angetreten habt. Viele von euch können sich daran erinnern. Ihr seid dieser und jener Kirche beigetreten. Ihr habt dies und das probiert. Nichts hat euch zufriedengestellt. Das ist richtig. Aber eines Tages habt ihr es erkannt. Richtig. Neulich Abend habe ich irgendwo gelehrt über, ich denke, es war in Kalifornien oder in Arizona. Ich erzählte eine kleine Geschichte von einem Mann, der das Ei eines Adlers unter ein Huhn legte. Und als dieser Adler ausgebrütet wurde, war er der lächerlichste kleine Vogel, den die Hühner jemals gesehen haben. Er lief herum und war der hässlichste unter ihnen. Er konnte das Glucken der Hennen nicht verstehen und warum sie in einen Haufen Kot herumkratzte und dann auch noch Dinge fraß, die sie darin fand. Er konnte das nicht begreifen. Sie würde zu ihm sagen, komm hier herüber und halte ein Festmahl, Schätzchen. Aber er war ein Adler, er aß so etwas nicht. Das war nicht seine Speise. Sie würde Heuschrecken fangen und solche Sachen, wisst ihr? Und dann die kleinen Hühnchen rufen und all die kleinen Hühnchen würden kommen, glucken und essen. Aber der kleine Adler konnte das nicht tun. Es sah für ihn nicht richtig aus. So kam eines Tages seine Mami, die ihn suchte. Er hörte diese Henne glucken und er tat sein Bestes, um auch zu glucken, aber es gelang ihm nicht. Er versuchte zu piepen wie ein Hühnchen, aber es gelang ihm nicht. Schaut, er war ein Adler von Anfang an. Er war nur unter einer Henne ausgebrütet worden. Das ist wie bei einigen Kirchenmitgliedern. Das ist, wie es ist, jemand, der derangiert scheint. Aber eines Tages flog seine Mami über ihn hinweg und stieß einen Schrei aus. Das war etwas, das er erkannte. Das hörte sich richtig an. Warum? Er war von Anfang an ein Adler. Genauso ist es mit dem Evangelium, dem Wort oder der Kraft von Jesus Christus. Wenn ein Mensch zum ewigen Leben vorherbestimmt ist, dann hört er den echten Ton, den Ruf von Gott. Niemand kann ihn davon weghalten. Die Gemeinde mag sagen, die Tage der Wunder sind vorbei. Gluck, 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 bleib hier und ernähre dich von diesem. Das Zeug vom Scheunenhof ist für ihn nicht das Richtige. Er ist darüber hinaus. Alle Dinge sind möglich. Er fängt an abzuheben. Das ist, was mit so vielen Christen heutzutage los ist. Sie kommen mit den Füßen nicht vom Boden weg. Die alte Adlermutter sagt, spring, mein Sohn, du bist ein Adler. Komm hier herauf, wo ich bin. Er sagt, Mutter, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie gesprungen. Sie sagt, gut, spring einfach. Du bist ein Adler von Anfang an, du bist kein Huhn. So springt er zum ersten Mal und breitet seine Flügel aus. Es gelingt ihm nicht besonders gut, aber er hebt ab. So machen auch wir es. Wir akzeptieren Gott durch Glauben an das geschriebene Wort. Darin ist etwas. Es ist ewiges Leben und ihr wart dafür vorherbestimmt. Großvater und Großmutter waren auch Adler. Er ist keine Kreuzung, nein, er ist ein Adler. Nachdem ihr dann erkannt habt, dass das Wort Gottes Speise für die Adler ist, habt ihr die andere Sache verlassen. Ihr wurdet dann geformt in ein lebendiges Bild des lebendigen Gottes und ihr habt von eurer Theophanie gehört. Wenn dieser irdische Leib vergeht, dann haben wir bereits einen, der auf uns wartet. Du sagst, ist das wirklich so, Bruder Branham? Lasst uns für ein paar Minuten einige Adler anschauen. Da gab es einen Mann, der hieß Moses. Jeder von euch weiß, dass in der Bibel ein Prophet mit einem Adler verglichen wird. Und da war ein Prophet, der Moses genannt wurde. Eines Tages rief Gott ihn. Er ließ ihn jedoch nicht in das verheißene Land hinübergehen. Er starb auf einem Felsen. Engel trugen ihn hinweg und begruben ihn. Da gab es noch einen anderen Mann, der ein Adler war. Er musste nicht einmal sterben. Er ging einfach über den Jordan und Gott schickte einen Streitwagen herab. Er ließ dies Gewand des Fleisches fallen, erhob sich und ergriff den ewigen Preis. 800 Jahre später standen diese zwei Männer auf dem Berg der Verklärung. Der Leib von Moses war seit 400 Jahren zerfallen. Aber hier war er, dass selbst Petrus, Jakobus und Johannes ihn erkannten. Amen. Wenn diese irdische Behausung zerfällt, wenn ihr ein Attribut Gottes seid, welches hier auf Erden ausgedrückt wurde, dann habt ihr einen Leib, der auf euch wartet, wenn ihr diese Welt verlasst. Da waren sie, standen auf dem Berg der Verklärung in ihrer Theophanie, denn sie waren Propheten, zu denen das Wort kam. Lass uns noch einen anderen Propheten betrachten. Da war einmal einer mit dem Namen Samuel. Er war ein großer Mann. Er hatte Israel gelehrt, hatte ihnen gesagt, dass sie lieber keinen König haben sollten. Er sagte, habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht eingetroffen ist? Sie sagten, nein, alles, was du uns im Namen des Herrn gesagt hast, ist eingetroffen. Er war ein Prophet und er starb. 3 oder 4 Jahre später kam der König in Schwierigkeiten. All das geschah, bevor das Blut von Jesus vergossen wurde. Er, Samuel, war im Paradies. Und die Hexe von Endor rief jemanden hervor, um Saulus zu trösten. Und als die Hexe ihn hervorkommen sah, sagte sie, ich sehe einen Gott aus der Erde hervorkommen. Nachdem der Mann gestorben war, beerdigt und im Grab verrottet, stand er dort in der Höhle und trug das Gewand des Propheten. Er war immer noch ein Prophet, denn er sagte, warum hast du mich aus meiner Ruhe hervorgerufen, damit ich sehe, dass du zu einem Feind Gottes geworden bist? Schaut nun, wie er die Prophetie gibt. Morgen Abend um diese Zeit wirst du bei mir sein. Er war immer noch ein Prophet, obwohl er diesen Leib verlassen hatte. Seht, er war hier gewesen als ein Teil von diesem Wort und von dem Leben im Fleisch, kehrte er zurück in den Leib, der für ihn bereitet worden war vor Grundlegung der Welt. Er begab sich in seine Theophanie und diese war das Wort. Versteht ihr das? Dorthin gehen alle Gläubigen, wenn sie von hier gehen. Wenn du dann in der Form bist, dann ist der Schleier gelüftet. Du siehst dann, dass du auch das Wort bist, wenn du dort eingegangen bist, wie ein kleines Baby. Vor einer Weile habe ich dies gesagt. Nun schaut, ich bete, Gott sei gepriesen für die Öffnung der Siegel, dass wir diese Dinge wissen. Nun, die wahre Offenbarung von Melchisedek kommt jetzt in Sicht. Was? Er war Gott, das Wort, bevor er Fleisch wurde. Gott, das Wort. Es geht nicht anders. Niemand sonst konnte unsterblich sein wie er. Seht, ich hatte Vater und Mutter und ihr auch. Jesus hatte Vater und Mutter, aber dieser Mann hatte keinen Vater und keine Mutter. Jesus hatte einen Zeitpunkt, wo er einen Anfang hatte, dieser Mann nicht. Jesus gab sein Leben, dieser Mann konnte das nicht tun, denn er war das Leben. Und er ist derselbe Mann die ganze Zeit. Ich hoffe, Gott offenbart es euch. Dieselbe Person die ganze Zeit. Beachtet diesen Titel, König der Gerechtigkeit. Nun, Hebräer 7,2, König der Gerechtigkeit und König des Friedens. In ihm sind zwei Könige vereint. Schaut Hebräer 7,2, König der Gerechtigkeit und auch der König des Friedens. Zwei Könige sind in ihm vereint. Nun, seitdem er ins Fleisch gekommen ist, und so seinen Körper erhielt, Offenbarung 21,16, wird er genannt König der Könige. Er beinhaltet alle drei. Schaut, König Gott, König Theophanie, König Jesus. Er ist König der Könige. Es ist wie bei Seele, Leib und Geist. Alle drei machen einen. Er ist auch Vater, das war er zuerst, dann Sohn und dann Heiliger Geist. Der Geist, König der Gerechtigkeit, das Attribut des Geistes, die Theophanie, König des Friedens und dann im Fleisch war er König der Könige. Aber alles ist dieselbe Person. Mose sah ihn, als er in der Theophanie war. 2. Mose 33,2. Er war eine Theophanie. Moses wollte Gott sehen. Er hatte seine Stimme gehört, hörte, wie er mit ihm sprach, sah ihn dort in dem Busch als eine große Feuersäule. Und er sagte, wer bist du? Ich möchte wissen, wer du bist. Moses sagte, ich würde gern dein Gesicht sehen, wenn du mich es sehen lässt. Er sagte, kein Mensch kann mein Gesicht sehen. Ich werde meine Hand über deine Augen legen und an dir vorbeigehen. Meinen Rücken darfst du dann sehen, aber nicht mein Angesicht. Seht ihr? Und als er schaute, war es der Rücken eines Mannes. Es war eine Theophanie. Das Wort, das zu Moses kam, war, ich bin. Das war das Wort. Das Wort kam zu Moses in der Form einer Feuersäule, welche in einem brennenden Busch war. Dieser Ich Bin. Das Wort von der Theophanie, entschuldigt, zu Abraham kam er als ein Mann unter einem Eichbaum. Schaut euch das mal an. Ein Mann kam zu Abraham. Drei von ihnen und sie saßen unter dem Eichbaum. Drei Männer. Und beachtet, nachdem er zu Abraham gesprochen hatte. Warum kam er? Abraham war es, der die Verheißung empfangen hatte und die Botschaft von einem Sohn, der kommen sollte. Und er war Gottes Wortprophet, der sich auf Gottes Wort verließ. Alles, was gegen dieses Wort war, behandelte er, als wäre es nicht existent. Seht ihr, wie vollkommen das Wort ist? Das Wort kam zum Propheten. Schaut, da war Gott in einer Theophanie. Die Bibel sagt, das Wort kommt zum Propheten. Und hier war das Wort in der Theophanie. Nun, du sagst, war das Gott? Abraham sagte, dass er es war. Sein Name war, er nannte ihn Elohim. Nun, im 1. Mose finden wir, im Anfang schuf Elohim die Himmel und die Erde. Im 1. Mose 18 sehen wir, Abraham nannte diese Person, die dort saß und mit ihm sprach, die ihm die Geheimnisse seines Herzens sagen konnte. Er konnte ihm sagen, was Sarah hinter ihm dachte. Abraham sagte, es ist Elohim. Er war in der Theophanieform. Versteht ihr das? Schaut danach. Nun, wir finden heraus, dass er in der Form der Theophanie war. Er nannte ihn Herrn, Gott, Elohim. Nun 1. Mose 18 und wir sehen, dass es die Wahrheit ist. Nun schaut euch Abraham an. Da waren drei von ihnen, aber als Abraham diese drei traf, sprach er, mein Herr. Aber bei Lot unten in Sodom, zwei von ihnen gingen dort hinunter. Lot sah zwei von ihnen kommen und sprach, meine Herren. Was war da los? Zuerst einmal war Lot kein Prophet, das ist richtig. Noch war er der Botschafter der Stunde, deshalb hatte er keine Offenbarung über ihn. Das ist genau richtig. Lot konnte sie Herren nennen. Ein Dutzend von ihnen würde er immer noch Herren nennen. Aber egal wie viel Abraham sah, es war nur ein Herr. Das ist Gott. Das war der Melchisedek. Beachtet, nachdem die Schlacht vorüber war, diente Melchisedek seinem siegreichen Kind mit dem Abendmahl. Denkt mal darüber nach, ein Teil von ihm selbst. Wir wollen das hier mal sehen, was für ein Typ das Abendmahl hier ist. Nach der Schlacht gab er etwas von sich selbst, denn das Abendmahl ist ein Teil von Christus. Nachdem der Kampf vorbei ist, nachdem du dich selbst aus dem Weg gebracht hast, das ist, wenn du Teil hast an Christus. Du wirst ein Teil seines Lebens. Versteht ihr das? Jakob rang die ganze Nacht und wollte ihn nicht loslassen, bis er ihn gesegnet hatte. Das ist richtig. Er kämpfte um sein Leben und nachdem der Kampf vorüber ist, gibt Gott dir etwas von sich selbst. Das ist wahres Abendmahl. Das kleine Stückchen Brot repräsentiert das nur. Du solltest es nicht nehmen, bis du mit dem Kampf fertig bist, um dann ein Teil von Gott zu werden. Erinnert euch, zu der Zeit gab es offiziell noch kein Abendmahl. Es war noch nicht eingeführt worden. Das wurde erst kurz vor dem Tode von Christus. Hunderte und Hunderte und Hunderte von Jahren später. Aber Melchisedek, nachdem Abraham sein Kind den Sieg errungen hatte, da begegnete ihm Melchisedek und gab ihm Wein und Brot. Das zeigt, wenn diese irdische Schlacht vorüber ist, werden wir ihm im Himmel begegnen und wiederum mit ihm das Abendmahl halten. Es wird dann das Hochzeitsmahl sein. Ich werde von diesem Wein nicht mehr trinken oder von dieser Frucht essen, bis ich wieder mit euch esse und trinke in meines Vaters Königreich. Das ist richtig. Beachtet, nochmals, Melchisedek ging, um Abraham zu treffen, bevor er nach Hause kam. Was für ein wunderbarer Typ darin enthalten ist. Melchisedek begegnete Abraham, bevor er nach Hause kam, aber nach der Schlacht. Wir treffen Jesus in der Luft, bevor wir nach Hause kommen. Das ist richtig. 2. Thessalonicher sagt uns das, wir treffen ihn in der Luft. Ein wunderbarer Typ auf Rebekka, wie sie Isaak trifft, auf dem Feld, als der Tag kühl wird. Wir treffen ihn in der Luft. 2. Thessalonicher sagt uns das. Wir, die wir übrig bleiben, werden denen, die entschlafen sind, keinesfalls zuvorkommen, noch sie behindern, denn die Posaune Gottes wird ertönen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und wir, die übrig gebliebenen Lebenden, werden mit ihnen zusammen hinaufgenommen, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Alle diese Typen sind perfekt. Deshalb die Theophanie, wenn ihr gestorben und in diese Theophanie hineingegangen seid, was dann geschieht? Die Theophanie kommt dann zur Erde, um den erlösten Leib aufzunehmen. Wenn ihr hier seid, begegnet euer Leib der Theophanie, das ist es, und dann werdet ihr hinaufgenommen, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Wer ist dieser Melchisedek anders als Gott? Hier sehen wir ganz klar das vollständige Geheimnis unseres Lebens, unsere Reise, den Tod und wohin wir gehen, nachdem wir gestorben sind. Hier ist die Vorherbestimmung klar zu sehen. Nun hört jetzt noch genau zu, während wir dies lehren. Die Stadien des ewigen Zweckes, die er verborgen hatte, wurden jetzt offenbart. Gebt acht, drei Stadien sind es bis zur Vollkommenheit. Genauso wie er die Welt erlöste, auf die gleiche Weise erlöst er die Gemeinde. Er erlöst die Menschen in drei Stadien. Schaut jetzt mal. Zuerst Rechtfertigung, wie Luther sie gepredigt hat. Zweitens Heiligung, wie Wesley sie gepredigt hat. Drittens die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist richtig. Dann kommt die Entrückung. Nun, die Welt, wie hat er die Welt erlöst? Das Erste, was er tat, als gesündigt wurde, mit einer Wassertaufe hat er sie abgewaschen. Das ist richtig. Dann ließ er vom Kreuze aus sein Blut auf sie tropfen, heiligte sie, nannte sie sein Eigen. Und dann, was tut er noch? Er zieht die ganze Welt aus dir heraus und renoviert die ganze Sache durch eine feurige Taufe des Heiligen Geistes. So wird auch er die Welt reinigen, renovieren. Sie wird mit Feuer verbrannt und von jedem Keim gereinigt, bis in eine Höhe von Millionen von Meilen wird alles gereinigt werden. Und dann ist da ein neuer Himmel und eine neue Erde, so wie auch ihr eine neue Kreatur seid in Christus Jesus, wenn der Heilige Geist euch zu fassen bekommt. Seht ihr, das ist es. Die ganze Sache ist so klar, wie sie nur sein kann. Alles ist in drei. Die natürliche Geburt passiert auch in drei Schritten. Was ist das Erste, was geschieht, wenn eine Frau ein Baby bekommt? Was kommt zuerst? Wasser. Was kommt dann? Blut. Was kommt zum Schluss? Leben. Wasser, Blut und Geist. Wie ist es bei einer Pflanze? Wurzeln. Was kommt als Erstes? Ein Halm. Was kommt als Nächstes? Eine Quaste. Was kommt dann? Die Hülse. Und aus der Hülse kommt das Weizenkorn. Auch hier drei Stadien, bis es zum Korn kommt. Genauso ist es. Gott bestätigt das. Es war immer richtig. Gott bestätigt es, dass es die Wahrheit ist. Uns wird hier ganz klar gezeigt, der Vorherbestimmte ist der Einzige, der in der Erlösung berücksichtigt ist. Habt ihr das verstanden? Lasst mich das noch einmal sagen. Der Vorherbestimmte ist der Einzige, der in der Erlösung berücksichtigt ist. Menschen mögen so tun, als ob sie erlöst sind. Sie denken, sie sind erlöst, aber echte Erlösung betrifft die, welche vorherbestimmt sind. Denn das Wort erlöst bedeutet zurückzubringen. Ist das richtig? Erlösung ist etwas. Etwas zu erlösen bedeutet zurückbringen an seinen ursprünglichen Platz. Halleluja. Deshalb werden es nur die Vorherbestimmten sein, die zurückgebracht werden. Die anderen waren vorher nicht dort. Seht ihr? Zurückbringen. Am Anfang waren sie schon ewig bei ihm, das ewige Leben, welches ihr hattet. Nur sein Gedanke von dem, was ihr wart, zählt. Er wollte, dass ich hinter diesem Pult stehe. Er wollte, dass ihr heute Abend hier sitzt. So dienen wir seinem ewigen Zweck. Jemand, der sein Heim verließ und nur zur Erde kam, um seinem Zweck zu dienen. Ist das richtig? Gut. Dann, nachdem es beendet ist, werden wir zurückgebracht in einen verherrlichten Zustand. Wir sind zur Reife gekommen und werden zurückgebracht. Kein Wunder, konnte Paulus sagen, als sie einen Block brachten, um ihn den Kopf abzuschlagen. Da sagte er, O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Er sagte, Tod, sag mir, weshalb ich vor Angst brüllen sollte. Grab, sag mir, wie du mich halten willst, denn ich besitze ewiges Leben. Amen. Er war sich dessen bewusst. Tod, Hölle, Grab, nichts konnte ihn halten. Und auch uns kann nichts verletzen. Wir haben ewiges Leben. Er erkannte, dass er mit ewigem Leben gesegnet war. Genau wie ein kleiner Tautropfen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es, ich weiß nicht viel über Chemie, aber es muss so sein, dass Feuchtigkeit oder feuchte Luft kondensiert. Wenn die Nacht kalt und dunkel wird, dann fällt der Tau vom Himmel und tropft auf die Erde. Er kommt von irgendwoher. Am nächsten Morgen, wenn die Sonne aufgeht, liegen sie da, diese kleinen Tautropfen, und zittern. Aber lass die Sonne mal höher steigen, schau mal zu, wenn sie richtig anfängt zu scheinen, dann ist der Tautropfen glücklich. Warum? Die Sonne ruft ihn dorthin zurück, wo er herkam. Und genauso ist es mit einem Christen. Halleluja! Wir wissen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann ist da etwas in uns, was uns sagt, dass wir irgendwoher kamen und wir gehen dorthin zurück durch die Kraft, die uns zieht. Der kleine Tautropfen, er glitzert, leuchtet und schreit, weil er weiß, dass er von dort oben kam und die Sonne wird ihn wieder direkt dorthin zurückziehen. Ein Mensch, der ein Attribut Gottes ist, geboren von Gott, der weiß, Halleluja, wenn er mit dem Sohn Gottes in Kontakt kommt, dann wird er eines Tages von hier hinaufgezogen. Denn ich werde über die Erde erhöht werden und dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Amen. Nun gebt jetzt Acht, wir sehen Melchisedek und auch warum Maria nicht seine Mutter war. Das ist der Grund, warum er sie Frau nannte, nicht Mutter. Er hatte keinen Vater, denn er war der Vater, der ewige Vater, die drei in einem. Er hatte keine Mutter, gewiss nicht. Er hatte keinen Vater, denn er war der Vater. Wie der Poet einmal sagte, und er sprach Jesus ein großes Kompliment aus, als er sagte, »Ich bin«, sprach zu Moses in dem brennenden Busch, »ich bin der Gott von Abraham, der helle Morgenstern. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich bin die ganze Schöpfung und Jesus ist sein Name. Das ist richtig. Oh, was sagst du, wer ich bin und woher? Sagen sie, kam ich. Kennst du meinen Vater oder kannst du seinen Namen nennen? Halleluja, das ist der Name des Vaters. Ja, ich komme in dem Namen meines Vaters und ihr empfangt mich nicht. Seht ihr? Sicher, er ist derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Und dieser Melchisedek wurde Fleisch. Er offenbarte sich als der Sohn des Menschen, als ein Prophet. Er kam in drei Namen eines Sohnes, der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, der Sohn Davids. Als er hier auf Erden war, war er ein Mensch, um die Schrift zu erfüllen. Moses sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aufstehen lassen. So musste er als ein Prophet kommen. Er hat nie gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Er sagte, ich bin der Sohn des Menschen. Glaubt ihr dem Sohn des Menschen? Denn das war, wovon er Zeugnis ablegen mussten. Denn das war, was er war. Nun ist er gekommen im Namen eines anderen Sohnes als Sohn Gottes. Der, den man nicht sehen kann, der Geist. Und wenn er nochmals kommt, ist er der Sohn Davids, um sich auf dessen Thron zu setzen. Nun, als er hier war im Fleische, wurde er der Sohn des Menschen genannt. Wie hat er sich der Welt als Sohn des Menschen zu erkennen gegeben? Als Prophet. Eines Tages erzählte ich die Geschichte von Petrus und Andreas, seinem Bruder. Sie waren Fischer und ihr Vater Jonas war ein großer, alter Gläubiger. Man erzählte sich, dass sie sich eines Tages an der Seite ihres Bootes niedersetzten. Er sagte, »Söhne, ihr wisst, wie wir gebetet haben, wenn wir Fisch brauchten.« Sie waren Berufsfischer. Er sagte, wir haben Gott, Jehova, vertraut, dass er uns schenkt, was wir zum Leben brauchen. Ich werde alt und ich werde nicht mehr lange bei euch Jungen bleiben. Ich habe immer, wie alle wahren Gläubigen, nach der Zeit Ausschau gehalten, wenn der Messias kommt. Wir hatten jede Menge falsche Messias, aber ein echter wird eines Tages kommen. Wenn dieser Messias kommt, dann möchte ich nicht, dass ihr getäuscht werdet. Dieser Messias wird nicht nur ein Theologe sein, er wird ein Prophet sein. Denn Moses, unser Prophet, dem wir folgen, sagte, nun jeder Jude wird seinem Propheten glauben. Er ist belehrt, das zu wissen. Und wenn der Prophet etwas sagt, was dann auch geschieht, dann ist es die Wahrheit. Aber Gott sagte, wenn da einer unter euch ist, der geistlich ist oder ein Prophet, ich, der Herr, werde mich ihm kundtun. Und wenn geschieht, was er sagt, dann hört auf ihn und fürchtet ihn. Wenn es aber nicht geschieht, dann fürchtet ihn nicht. Seht ihr, das ist die Bestätigung eines Propheten. Moses war wirklich ein bestätigter Prophet. Er sagte, der Herr, euer Gott, wird aus eurer Mitte, von euren Brüdern, einen Propheten erwecken wie mich. Und alle, die nicht auf ihn hören, werden vom Volk abgeschnitten. Er sagte weiter, nun Kinder, erinnert euch, als Hebräer glauben wir, dass Gott Propheten bestätigt. Hört jetzt genau zu, verpasst das nicht. Er sagte ebenfalls, wenn der Messias kommt, werdet ihr ihn erkennen, denn er wird ein Messias-Prophet sein. Nun, sie sagen, es vergingen noch 400 Jahre. Wir hatten seit Malachi keinen Propheten mehr, aber er wird einer sein. Eines Tages, nach dem Tod seines Vaters einige Jahre später, bummelte Andreas am Ufer entlang. Und dort hörte er einen wilden Mann, der aus der Wildnis kam und sagte, »Der Messias ist jetzt bereits unter euch.« Dieser große Adler, der sich in der Wildnis erhoben hatte und über ihnen schwebte, sagte, »Der Messias ist gerade jetzt unter euch. Wir kennen ihn noch nicht, aber er ist bereits unter euch. Ich werde ihn erkennen, denn ich werde ein Zeichen sehen, das vom Himmel kommt.« Eines Tages sagte er dann, »Siehe, dort ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt.« Und weg war dieser Mann, Andreas, um seinen Bruder zu suchen. Er sagte, »Simon, ich möchte, dass du mitkommst. Wir haben den Messias gefunden. Oh, Andreas, geh mir weg damit. Weißt du es nicht besser? Oh, ich weiß, aber dieser Mann ist anders. Von wo ist er? Woher kommt er? Es ist Jesus von Nazareth, aus dieser kleinen, verdorbenen Stadt. Es könnte von keinem schlimmeren Ort kommen. Komm einfach und sieh.« Letztlich überredete er ihn, mit hinunterzugehen. Als er dann vor dem Messias trat, Jesus stand da und sprach zu den Leuten. Als er dort vor ihn trat, sagte er, »Dein Name ist Simon und du bist der Sohn von Jonas.« Das bewirkte es. Er bekam die Schlüssel des Königreiches. Warum? Er wusste, dass dieser Mann ihn nicht kennen konnte. Woher kannte er ihn? Dieser alte göttliche Vater hatte ihn belehrt, wie man den Messias erkennt und warum man an ihn glauben soll. Dort stand auch ein Mann mit dem Namen Philippus. Oh, der war richtig begeistert. Er kannte noch einen anderen Mann, mit dem er zusammen die Bibel studiert hatte. Er rannte los um den Berg herum und fand ihn dort, als er unter einem Olivenbaum war. Dort kniete er und betete. Sie hatten zusammen viele Bibellektionen durchgenommen, so rannte er zu ihm. Nach dem Gebet sagte er, komm und sieh, wen wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Er ist der Messias, nach dem wir Ausschau halten. Nun, ich kann hören, wie Nathanael sagt, haben sie dich zu heiß gebadet? Oh nein, überhaupt nicht, lass mich dir etwas sagen. Du weißt, wir haben zusammen die Bibel studiert. Und was hat der Prophet gesagt, wie der Messias sein würde? Er würde ein Prophet sein. Erinnerst du dich an den alten Fischer, von dem du den Fisch gekauft hast, der nicht genug Bildung hatte, um seinen Namen zu schreiben? Man nennt ihn Simon. Ja, er trat hinzu. Und weißt du was? Dieser Jesus von Nazareth sagte ihm, dass sein Name Simon sei und er änderte seinen Namen in Petrus. Was bedeutet kleiner Stein? Er sagte ihm auch, wer sein Vater ist. Nathanael sprach, nun gut, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Er sagte, lass uns nicht darüber sprechen, komm einfach und sieh selbst. Das ist eine gute Idee, komm und sieh. So kommt hier Philippus und bringt Nathanael. Und als er herzutritt, Jesus stand wahrscheinlich und er sprach und betete für die Kranken in einer Gebetslinie. Und als er dorthin kam, wo Jesus war, schaute Jesus sich um und sah ihn an. Dann sagte er zu ihm, siehe, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nun, ihr sagt vielleicht, gut, es war die Art und Weise, wie er angezogen war. Oh nein, alle dort im Nahen Osten sind auf die gleiche Weise angezogen. Er hätte auch ein Syrer sein können oder sonst etwas mit Bart und Gewand. Er sagte, siehe, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. In anderen Worten, ein ehrlicher, aufrichtiger Mann. Das ließ Nathanael die Luft raus. Und er sagte, Rabbi, was bedeutet Lehrer? Rabbi, woher kennst du mich? Woher weißt du, dass ich ein Jude bin? Und woher weißt du, dass ich ehrlich bin, ohne Falsch? Er sagte, bevor Philippus dich rief, sah ich dich, als du dort unter dem Baum gesessen bist. Ah, die Stelle war etwa 24 Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Landes am Tag zuvor. Was hat er geantwortet? Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Dort standen auch die Priester selbst ernannt und stark in sich selbst. Sie sagten, dieser Mann ist Beelzebub, ein Wahrsager. Jesus sagte, ich werde euch das vergeben. Nun erinnert euch, sie haben es nie laut ausgesprochen, sondern in ihrem Herzen haben sie das ausgesprochen. Es war die Überzeugung ihrer Herzen. Und er kannte ihre Gedanken, das ist richtig. Und das ist, was die Bibel sagt. Nennt es Telepathie, wenn ihr wollt, aber er kannte ihre Gedanken. Und er sprach, ich vergebe euch das. Aber eines Tages, nachdem ich gegangen bin, wird der Heilige Geist kommen und dasselbe tun. Wenn ihr dann auch nur ein Wort dagegen sprechen werdet, wird euch niemals vergeben, weder in dieser Welt noch in der Welt, die da kommt. Ist das richtig? Die Versammlung sagt, Amen. Nun, das waren Juden. Eines Tages war es nötig, dass er nach Samaria ging, aber bevor wir darüber sprechen, finden wir die Frau oder die, der Mann. Als er durch das Tor ging, welches das Schöne genannt wird, wurde ein Mann geheilt. Jesus kannte seine Umstände und sagte sie ihm, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Er tat es und wurde gesund. Wir sehen, dass einige der Juden ihn aufnahmen. Einige glaubten, einige nicht. Warum haben sie es nicht geglaubt? Sie waren nicht bestimmt zum Leben. Sie hatten keinen Teil an diesem Attribut. Erinnert euch, diese Priester waren große Männer. Und Jesus, denkt mal nach über diese Theologen und Priester. Das waren Männer, an deren Leben es nichts auszusetzen gab. Jesus sagte, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und seine Werke tut ihr. Wenn ihr von Gott wärt, dann würdet ihr mir glauben. Wenn ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt doch den Werken, die ich tue. Sie geben Zeugnis davon, wer ich bin. Nun, die Bibel sagt, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, wird der, der an mich glaubt, ebenfalls tun. Ist das richtig? Beachtet, das war jetzt der echte Melchisedek. Nun beachtet, nochmal, es gab nur drei Rassen von Menschen. Ihr habt mich sagen hören, dass ich ein Segregationist bin. Jemand, der dafür ist, Rassen getrennt zu halten. Das bin ich. Alle Christen sind Segregationisten, nicht bei der Trennung der Hautfarbe, sondern bei der Trennung der Geister. Die Hautfarbe eines Menschen hat damit nichts zu tun. Durch Geburt ist er ein Kind Gottes, aber ein Christ, Gott sagt, trennt euch, kommt heraus aus ihnen und so weiter. Er ist ein Segregationist zwischen richtig und verkehrt, einer, der sich vom Schmutz befreit. Aber schaut, sie hatten damals eine Trennung, eine Rassentrennung, da gab es die Samariter. Wenn wir der Bibel glauben, gibt es auf Erden nur drei Rassen von Menschen. Das sind die Völker Sem, Ham und Japhet. Sie stammen von den drei Söhnen Noahs. Wir alle stammen von ihnen ab. Das ist richtig. So sind wir alle auf Adam zurückzuführen, was uns zu Brüdern macht. Die Bibel sagt, von einem Blut hat Gott alle Nationen geschaffen. Durch den Blutstrom sind wir alle Brüder. Ein farbiger Mann kann einem weißen Mann eine Blutstransfusion geben oder umgekehrt. Der weiße Mann kann einem Japaner, einem gelben Mann oder einem Indianer, einem roten Mann und was es sonst noch gibt, einem Japhiten eine Bluttransfusion geben, denn wir sind alle von einem Blut. Die Farbe unserer Haut, die davon kommt, wo wir leben, hat damit nichts zu tun. Aber wo wir getrennt sind, das ist, wenn es zur Welt kommt. Da brachte Israel heraus aus Ägypten. Das ist, wenn wir von den Dingen der Welt getrennt werden. Nun, da waren die Völker Sem, Ham und Japhet. Und wenn wir Zeit hätten, uns die Genealogie anzuschauen, dann könntet ihr sehen, woher die Angelsachsen stammen, wo sie herkommen. Nun, da waren die Juden. Der Samariter war halb Jude und halb Heide. Das kam durch das Heiraten von Heiden, verursacht durch Biliam und Moab. Sie waren Samariter. Und dann waren noch Juden und Heiden. Nun, wir Angelsachsen hatten weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun. Wir glaubten nicht an einen Messias. Wir hielten danach nicht Ausschau. Jesus kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So sprach er zu seinen Jüngern, beschreitet nicht den Weg zu den Heiden, sondern geht zu den verlorenen Schafen von Israel. Er ging nur zu den verlorenen Schafen von Israel. Er manifestierte sich vor den Juden als der Sohn des Menschen. Und sie lehnten ihn ab. Nun, die Samariter, halb Jude, halb Heide, sie glaubten ebenfalls und hielten Ausschau nach einem Messias. Wir haben das nicht getan. Wir waren Heiden mit Keulen auf dem Rücken, haben Götzen angebetet, einfach Heiden. Also eines Tages musste er nach Samaria gehen, Johannes 4, auf seinem Weg hinunter nach Jericho. Er war hinaufgezogen um Samaria herum. Und während er dort wanderte, setzte er sich außerhalb einer Stadt, genannt Sichar, an einer Quelle nieder. Und diese Quelle, wenn ihr jemals dort gewesen seid, sie ist so gelegen, dass man von dort ein kleines Panorama anschauen kann, wie etwa hier. Dort war ein öffentlicher Wasserbrunnen, wo alle hinkamen. Die Frauen kamen am Morgen, füllten ihre Gefäße und trugen sie dann auf dem Kopf. Sie gingen dann den kürzesten Weg, um nicht zu verschütten, und dabei unterhielten sie sich. So, die Leute kamen dort hinaus. Es war etwa um 11 Uhr vormittags. Er schickte seine Jünger in die Stadt, um Lebensmittel zu kaufen, etwas zu essen, und während sie weg waren, da gab es eine Frau mit schlechtem Ruf. Heute würden wir sagen, sie kam aus einem Rotlichtmilieu, eine Prostituierte. Sie hatte zu viele Ehemänner. Während nun Jesus dort saß, kam diese Frau so gegen 11 Uhr hinaus. Sie konnte nicht mit den Jungfrauen zusammen hinausgehen, wenn sie am Morgen herauskamen, um ihr Waschwasser zu holen. Sie musste warten, bis sie alle, sie haben sich nicht vermischt, wie man das heute so tut. Sie war gebrandmarkt. Sie kam also hinaus, um etwas Wasser zu holen. Sie nahm die alte Winde, hakte den Krug ein, fing an, ihn hinunterzulassen. Da hörte sie jemanden sagen, »Frau, bring mir etwas zu trinken.« Nun denkt daran, das ist Melchisedek, das ist Jesus gestern, der Sohn des Menschen. Sie schaute sich um und sah einen Juden. Sie sagte, »Mein Herr, es ist nicht üblich, für einen Juden, einen Samariter, etwas zu bitten. Ich bin eine Frau aus Samaria, dass du zu mir sprichst, gehört sich nicht. Du solltest mich nicht um so etwas bitten. Wir haben nichts miteinander zu tun.« Er sagte, »Wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, dann würdest du ihn um einen Trunk bitten.« Sie sagte, »Wie würdest du das Wasser hochziehen wollen? Die Quelle ist tief und du hast nichts, um es hochzuziehen.« Er sagte, »Das Wasser, welches ich gebe, ist Wasser des Lebens, welches zum ewigen Leben fließt.« Er sprach mit ihr, bis er herausgefunden hatte, wie ihre Umstände waren. Und schaut, was er dann zu ihr sagt. »Geh und hole deinen Ehemann.« Sie sagte, »Ich habe keinen Ehemann.« Er sagte, »Du hast die Wahrheit gesagt, denn 5 hattest du, und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Ehemann. Also hast du die Wahrheit gesagt.« Und jetzt schaut euch den Unterschied an zwischen dieser Frau und der ganzen Gruppe von Priestern. Sie wusste mehr von Gott als all diese Priester zusammen. Sie sagte, »Mein Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Seit 400 Jahren war keiner mehr unter uns gewesen. Aber wir wissen, dass der Messias kommt. Und wenn der Messias kommt, dann wird er so etwas tun, was du gerade tust.« Das war das Zeichen des Messias, denn er war der Sohn des Menschen. Sie sagte, »Das ist, was er tun wird, wenn er kommt. Du musst ein Prophet sein.« Er sagte, »Ich bin es. Niemand sonst konnte das sagen.« Sie ließ ihr Wassergefäß fallen, rannte in die Stadt und rief, »Kommt, seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist es nicht der Messias?« Nun, erinnert euch, er hat verheißen, dasselbe zu tun am Ende des heidnischen Zeitalters. Die Juden hatten 4000 Jahre, um nach diesem Messias Ausschau zu halten. 4000 Jahre wurden sie belehrt, dass er kommen würde und was er tun würde, wenn er da ist. Und doch verfehlten sie, ihn zu sehen oder verfehlten, ihn zu erkennen. Oder als er sich selbst bekannt machte, nach den Bedingungen der Bibel, wie gesagt worden war, dass es geschehen würde. Er war eine Theophanie, wurde dann Fleisch und wohnte unter ihnen. Sie verfehlten es zu sehen. Sie sagten, seine Werke wären die Werke des Teufels. Jetzt hatten wir 2000 Jahre der Belehrung. Nach den Aposteln ging es durch die katholische Kirche. Es kam herunter durch die römischen Katholischen, die Griechen und so weiter, bis hinunter zum Zeitalter von Luther, dann zu Wesley und was nicht noch mehr. 900 verschiedene Organisationen haben sich entwickelt. Sie alle hatten diese Zeit der Belehrung. Nun, er hat verheißen, gerade bevor das Ende der Zeit kommen würde, wäre das Bild von Sodom und Gomorra wieder vor uns. Wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein bei seinem Kommen am Ende der Zeit. Der Sohn des Menschen wird sich wiederum offenbaren. Leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Doch ihr werdet mich sehen, denn ich, Ein persönliches Fürwort. Ich werde bei euch sein, sogar in euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich werde bei euch sein. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Seht ihr? Ihr seht, die Samariter waren, wir haben das gestern Abend im Gottesdienst durchgenommen, ein verdrehter Typ wie Hagar. Sarah war jüdisch, aber das Nichtjüdische ist von Maria, der königliche Same, Abrahams königlicher Same. Nun, es wurde verheißen, dass in diesen letzten Tagen dieser selbe Gott, derselbe Christus zurückkehren würde und sich selbst offenbaren würde als der Sohn des Menschen. Warum? Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn er diese Juden daran vorbeigehen ließ, obwohl er ihnen das messianische Zeichen gegeben hatte, und dann am Ende der Heidenzeit kommt er und lehrt sie, lässt sie eingehen aufgrund von Theologie, dann wäre er ungerecht. Er muss dasselbe tun, weil die Bibel in Hebräer 13,8 sagt, er ist derselbe. Und in Malachi 4 hat er es verheißen und in all den anderen Schriftstellen, dass in den letzten Tagen die Gemeinde und die Welt eine Einstellung hätten, genau wie es heute ist. Schaut euch die Welt an, schaut euch den Zustand an, wie bei Sodom. Seht die Erdbeben an den unterschiedlichsten Orten und alles, was stattfindet. Schaut euch die Gemeinde an, in welch einem Chaos sie sich befindet, wie in Babylon. Und schaut euch die Botschafter an, die zu ihr gesandt sind. Oral Roberts und Billy Graham. G-R-A-H-A-M. Zum ersten Mal haben wir einen Botschafter an alle die Gemeinden, dessen Name auf H-A-M endet. Wie bei Abraham. Abraham hat 7 Buchstaben. Graham hat 6 Buchstaben. Wohin ist er gesandt? Zu der Welt. 6 ist die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am 6. Tag geschaffen, aber 7 ist Gottes Zahl. Nun schaut sie euch an, dort unten in Sodom. Und da ist ihr Botschafter, der zu ihnen spricht. Aber wo ist der königliche Same Abrahams? Wo ist ihr Zeichen, von dem er sprach, wie es war in den Tagen von Sodom? Gott kam herunter und wurde manifestiert in menschlichem Fleisch. Er sagte, was Sarah in ihrem Herzen dachte, in dem Zelt hinter ihm. Das letzte Zeichen, bevor die heidnische Welt durch Feuer zerstört wurde. Dies heidnische Königreich wird zerstört durch Feuer und den Zorn Gottes. Glaubt ihr das? Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Dieser Melchisedek war Fleisch, er präsentierte sich in einem menschlichen Leib. Und später wurde er dann Fleisch. Und nun, heute Abend, ist er derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Glaubt ihr das? Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Wer ist dann dieser Melchisedek? Derselbe ist gestern, heute und für immer. Hatte keinen Vater und keine Mutter. Hatte keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Er traf Abraham und welches Zeichen gab er? Und dann, als er Fleisch wurde, sagte er, dass sich dies wiederholen würde am Ende der Zeit. Glaubt ihr das? Versammlung sagt Amen. Ich glaube es. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, ich glaube den Schriften. Darin hast du gesagt, du bist derselbe gestern, heute und für immer. Und in der Aufrichtigkeit meines Herzens weiß ich, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Ich fürchte mich, etwas zu sagen, Herr, du kennst das Herz deines Dieners. Und wie so oft, durch all die Zeitalter haben die Menschen es verfehlt, die Dinge anzunehmen, die du gesandt hast. Die Menschen preisen immer Gott für Dinge, die er getan hat und sprechen von den großen Dingen, die er noch tun wird, aber ignorieren, was er gerade jetzt tut. So war es in allen Zeitaltern. Warum hat die römische Kirche es verfehlt, St. Patrick als Gottes Propheten zu erkennen? Warum haben sie Johanna von Orléans umgebracht, wo sie doch eine Prophetin war und sie wurde verbrannt wie eine Hexe? Vater, es ist immer die Vergangenheit. Du verbirgst es vor den Augen der Weisen und Klugen. Kein Wunder, hast du zu jenen Priestern gesagt, ihr schmückt die Gräber der Propheten, aber ihr seid diejenigen, die sie dort hineingebracht haben. Nachdem sie weg sind, dann sehen sie den Fehler, den sie gemacht haben. Immer verfolgen sie dich, Herr, egal in welcher Gestalt du kommst. Ich bete heute Abend Gott, gerade noch einmal, morgen ist vorgesehen, dass wir nach Tucson gehen. In anderen Teilen der Welt und in anderen Städten müssen wir predigen. Aber lieber Gott, heute Abend sind vielleicht Fremde unter uns, die noch nie, sie hörten, wie das Wort gepredigt wurde, aber sahen noch nie, wie es manifestiert wurde. Wie ich dich am Anfang gebeten habe, als diese Jünger Kleopas und sein Freund von Emmaus kamen, vorher gingen sie dort auf der Straße, aus einem Gebüsch bist du herausgetreten und hast angefangen, zu ihnen zu sprechen. Nach der Auferstehung, du hast ihnen gepredigt. Du hast gesagt, ihr Toren seid trägen Herzens. Wisst ihr nicht, dass der Christus diese Dinge erleiden musste, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen? Trotzdem haben sie dich nicht erkannt. Den ganzen Tag wanderten sie mit dir und haben dich immer noch nicht erkannt. Aber dann am Abend. Der Abend kam und sie drängten dich, mit ihnen zu kommen. Als sie dort in dies kleine Gasthaus eintraten und die Türen schlossen, dann hast du etwas getan, auf die gleiche Weise, wie du es vor deiner Kreuzigung zu tun pflegtest. Und sie erkannten, dass es der auferstandene Christus war. Nach wenigen Augenblicken warst du dann hinter dem Vorhang und verschwunden. Schnell rannten sie dann und erzählten es den Jüngern, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Vater Gott, ich glaube, du bist immer noch lebendig. Ich weiß, dass du es bist. Du hast es uns so oft bewiesen. Könntest du es noch einmal für uns tun, Herr? Wenn wir Gnade vor dir gefunden haben, dann lass es noch einmal geschehen. Ich bin dein Diener und diese hier drinnen sind auch deine Diener. Herr, alles, was ich gesagt habe, befestigt es nicht. Aber ein Wort von dir wäre mehr als alles, was ich an diesen 5 Abenden oder in diesen 5 Botschaften gesagt habe. Gerade ein Wort von dir wäre mehr. Herr, möchtest du nicht sprechen, damit dein Volk weiß, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Gewähre es Gott. Ich bitte es noch einmal im Namen Jesus. Amen. Nun, ich kenne euch nicht. Einige Leute kenne ich. Diesen Jungen, den hier sitzt, den kenne ich. Ich kenne auch Bill Dauch, der hier sitzt. Ich möchte, hier ist im Bruder Blair, Rodney Cox. Es ist schwierig, weiter hinten jemand zu erkennen. Im Moment kann ich auf der rechten Seite niemanden sehen, den ich kennen würde. Nun, wie viele sind hier drinnen, die wissen, dass ich sie nicht kenne? Erhebt eure Hände, ihr, die ihr wisst, dass ich nichts von euch weiß. Erhebt eure Hände auf beiden Seiten. Wie viele hier drin haben etwas, das nicht stimmt oder etwas, wovon ihr wisst, dass ich es nicht wissen kann? Würdet ihr eure Hand erheben? Nun, es ist ganz und gar unmöglich für mich, etwas über euch zu wissen. Es sei denn, es kommt zu mir durch die Offenbarung des Geistes. Und auf dieser Grundlage habe ich euch jeden Abend und auch heute Abend gesagt, dass er nicht tot ist. Er ist hier und hat verheißen, dieselbe Sache zu tun. Er hat verheißen, dass in den letzten Tagen eine Zeit kommen würde, gemäß Maleachi 4 und dem Lukas-Evangelium, wo er wieder in menschlicher Form unter seinem Volk erscheinen und dieselben Dinge tun würde. Er würde dieselbe Sache offenbaren, dasselbe messianische Zeichen. Wie viele wissen das von euch Bibellesern? Wie viele wissen, dass das die Wahrheit ist? Dann sagt Amen. Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Das müssen alles Bibelleser sein. Nun, ich weiß, für die Menschen heutzutage ist das befremdlich, aber es ist immer noch die Wahrheit. Aus demselben Grund haben sie Jesus von Nazareth nicht erkannt. Die Glaubensbekenntnisse ihrer Kirchen, aber ihn kannten sie nicht. Doch er kam genau wie die Bibel es beschrieb, nicht nach der Überzeugung eines Theologen oder Priesters. Er kam als ein Prophet und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun, wenn Gott sein Wort hält und wenn es geschieht, sollte es so sein, dass es jemanden trifft, den ich kenne, dann werde ich noch jemanden anderen aufrufen. Seht, ich möchte jemanden, den ich nicht kenne. Bitte, betet jetzt alle. Nun schaut, da war mal eine kleine Frau, welche ein Gebrechen hatte. Sie hatte ihr ganzes Geld für Ärzte ausgegeben, diese konnten ihr jedoch nicht helfen. Sie sprach in ihrem Herzen, wenn ich nur das Gewand dieses Mannes berühren kann, dann werde ich gesund. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Alle versuchten sie, von ihm fernzuhalten, aber sie drängelte sich durch, bis sie sein Gewand berühren konnte. Dann ging sie zurück und setzte sich. Hört jetzt genau zu. Und als sie das getan hatte, drehte Jesus sich um und sagte, wer hat mich berührt? Petrus, der Apostel, verwies sie. Er hat vielleicht etwas gesagt wie, Herr, sag doch sowas nicht. Die Leute werden denken, mit dir stimmt etwas nicht. Du hast dich schon aufgefordert, dein Fleisch zu essen und dein Blut zu trinken. Sie denken ja bereits, es stimmt mit dir etwas nicht. Und du sagst, wer hat mich berührt? Die ganze Menschenmenge bedrängt dich. Er sagte, ja, aber ich spürte, wie Kraft mich verließ. Das war eine andere Art von Berührung. Nun, jeder weiß, dass Kraft Heilungskraft bedeutet. Ich wurde schwach. Heilungskraft verließ mich. Und er schaute sich um in der Menschenmenge, bis er die kleine Frau gefunden hatte. Dann sagte er ihr, dass sie einen Blutfluss hatte. Sie fühlte bereits in ihrem Körper, dass der Blutfluss aufgehört hatte. Ist das richtig? Und er sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Nun, wenn er gestern so war, wenn er auf diese Weise gehandelt hat, um zu beweisen, dass er unter den Leuten war, der verheißene Messias, auf diese Weise hat er sich bekannt gemacht. Und die Bibel verheißt uns, dass er dieselben Dinge jetzt tun würde. Ist es nicht so? Würde er nicht dieselben Dinge tun? Du sagst, sprach er davon, die Kranken zu heilen? Ja, die Bibel, aus der ich jetzt lese, sagt in Hebräer, Jesus Christus ist jetzt unser Hohepriester, der berührt werden kann durch das Gefühl unserer Schwäche. Wie viele wissen, dass das richtig ist? Versammlung sagt, Amen. Die Bibel sagt uns das. Er ist der Hohepriester, der jetzt berührt werden kann durch unser Gefühl der Schwäche. Wenn er also derselbe Hohepriester ist, der er damals war, wie wird er denn jetzt handeln? Er muss auf dieselbe Weise handeln wie damals, wenn er derselbe Hohepriester ist. Nun, ihr mögt, ich bin nicht euer Hohepriester. Ihr könnt mich berühren und es wäre so, als ob du deinen Ehemann anfasst oder deinen Bruder oder irgendeinen Mann. Lasst euren Glauben ihn berühren und schaut, was geschieht. Nun, wenn ich Gottes Knecht bin und euch die Wahrheit gesagt habe, dann wird Gott diese Wahrheit bestätigen. Und das wird beweisen, dass Jesus heute Abend lebt und hier ist. Ist das richtig? Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Nun, ihr habt Glauben, die ganze Seite zur selben Zeit, eine Seite. Ihr dort draußen habt Glauben. Ich bleibe besser hier beim Mikrofon, denn sonst können sie mich nicht hören. Schaut einfach auf zu Gott und sagt, Gott, der Mann kennt mich nicht. Er weiß nichts von mir. Ich bin ein Fremdling für ihn. Aber Herr, möge mein Glaube dich berühren. Du weißt, was mein Problem ist, Herr. Du weißt alles über mich. Du weißt, wer ich bin, genauso wie du es bei Petrus gewusst hast und auch bei Nathanael. Du wusstest, was mit der Frau verkehrt war, die den Blutfluss hatte. Und dieser Mann sagt mir, dass du derselbe bist gestern, heute und für immer. So lass meinen Glauben dich berühren, Herr. Wenn er das tun wird und unfehlbar beweist, dass er jetzt hier ist, wie viele werden ihm dann von ganzem Herzen glauben? Wenn er es wenigstens für ein oder zwei oder drei Leute tut, einfach als ein Zeugnis? Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Gott segne euch. Nun, Vater, Gott, dies ist völlig außerhalb der Einflussnahme von Menschen. Es muss übernatürlich sein. Deshalb bete ich, dass du mir jetzt helfen mögest. Herr, ich bin in deinen Händen. Tue du mit mir, was dir gefällt. Im Namen Jesus. Amen. Nun, seid nicht nervös. Sprecht einfach demütig, andächtig. Herr, ich werde dir dienen. Und es soll für mich eine Wahrheit sein, wenn ich dein Gewand berühren kann, dann sprich zu mir durch diesen Mann. Das wird mir beweisen, dass es die Wahrheit war, was er gesagt hat. Ist das so? Wie viele von euch haben das Bild von dem Licht gesehen? Es ist im ganzen Land verbreitet, überall. Die Wissenschaft hat es gemacht und untersucht, überall. Nun, jetzt ist er hier anwesend, derselbe, der über Heirat und Scheidung sprach. Derselbe, der auf dem Berg war und die Felsen erschütterte. Derselbe, der 33 hier am Fluss war. Derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Er ist derselbe. Nun, da ist eine Frau und sie weiß, dass gerade etwas geschehen ist. Das Licht hängt gerade über ihr. Sie sitzt dort, hat einen grünen Pullover an. Ich kenne die Frau nicht. Ich denke, wir sind einander fremd. Das ist richtig. Glaubst du, dass Gott Du benötigst etwas. Glaubst du, dass Gott mir offenbaren kann, was dein Problem ist? Und wenn er es tut, dann wirst du wissen, dass es eine übernatürliche Kraft ist, denn ich kann es nicht wissen. Es muss auf übernatürliche Weise geschehen. Es hängt davon ab, wie du darüber denkst. Du kannst dich auf die Seite der Priester schlagen und sagen, es ist der Teufel. Oder du kannst dich auf die Seite der Gläubigen stellen und sagen, es ist Gott. Du wirst die Belohnung von dem erhalten, von dem du sie erwartest. Deine Belohnung wird entweder von dem einen oder von dem anderen kommen. Wenn Gott mir zeigt, was dein Problem ist, wirst du ihn akzeptieren als Sühne für deine Schwierigkeiten? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich weiß, dass du merkst, dass etwas dabei ist zu geschehen. Nun lass mich dir sagen, wie du dich fühlst. Du wirst es wissen, ein echt warmes, süßes Wohlgefühl. Ich kann es sehen und schaue es direkt an. Es ist dieses Licht, bernsteinfarbene Licht, das an der Frau hängt. Die Dame leidet an einem Magenleiden. Es ist eine Art Gewächs in ihrem Magen. Sie ist nicht von hier. Die Schwester sagt, das ist richtig, der Übersetzer. Nein, du bist von woanders her, nicht wahr? Das ist richtig, du bist aus Wisconsin. Ist das richtig? Sicher, jetzt bist du geheilt. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Sag mir nun, wen diese Frau berührt hat. Ich bin etwa 16 Meter von ihr entfernt. Sie hat Jesus Christus berührt, den Hohepriester. Glaubt ihr das? Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Ich schaue zu der Frau, zu der ich gesprochen habe. Diese Frau dort, ich schaue sie an, weil sie intensiv für einen Mann betet. Sie sagte mir, sie hatte einen Mann. Sie hat mir aber nichts von dem Mann gesagt. Ihr Name ist Frau Waldrop. Sie kommt aus Phoenix. Sie selbst ist schon mal von den Toten auferstanden. Ihr Arzt kam mit einer Röntgenaufnahme, auf der ein Krebs in ihrem Herzen zu sehen war. Sie starb in der Gebetslinie. Wie lange ist das her, Frau Waldrop? Es war vor 18 Jahren und dort sitzt sie heute Abend. Ein lebendiges Zeugnis. Ihr Arzt kam in die Versammlung, brachte die, sagte, wie kann es sein, dass diese Frau lebt? Aber da ist sie, es ist nichts mehr übrig. Sie hat jemanden mitgebracht und sie betet für ihn. Nun, er ist dabei zu sterben an Diabetes. Nun, so viel wusste ich, aber dass du dafür betest, du weißt, ich weiß nicht, wer es ist, Mrs. Waldrop. Er ist von Missouri, sein Name ist Mr. Cooper. Das ist richtig. Nun, du glaubst, du kannst zurück nach Hause gehen und gesund sein. Es liegt jetzt an dir, ob du es glaubst. Hier ist eine Frau, sie leidet an Asthma, hat Komplikationen. Sie ist nicht von hier. Sie sitzt dort draußen in der Menschenmenge, gerade dort draußen. Ich hoffe, sie begreift, sie ist nicht von hier. Sie ist von Georgia, Miss McKenney. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Gott dich gesund machen wird? Steh auf deine Füße, wenn wir beide uns nicht kennen und es die Wahrheit ist. Jesus Christus heilt dich. Glaubst du? Bruder Branham steht mit dem Rücken zur Versammlung, der Übersetzer. Hinter mir sitzt ein Mann. Er ist in Kontakt mit Gott. Was möchte er? Er hat ein Baby mit Herzproblemen. Das Baby hat ein Rauschen im Herzen, hat der Doktor gesagt. Der Name des Mannes ist Mr. Cox. Mr. Cox, steh auf. Und er sagte Sarah, was sie hinter ihm dachte. Bruder Branham steht weiterhin mit dem Rücken zur Versammlung, der Übersetzer. Gerade auf der anderen Seite vom Gang dort zurück ein kleiner Vater, ein Mann, der nicht von hier ist. Er kommt von New Mexico. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich schaue ihn jetzt gerade an, obwohl er hinter mir ist. Er ist von New Mexico. Der Mann hat ein Mädchen, das ihn beschäftigt. Etwas stimmt nicht mit dem Mund von dem Mädchen. Es ist, sie hat keinen Geschmack im Mund. Das ist das Problem. Der Name des Mannes ist Mr. West. Mein Herr, würdest du aufstehen? Ich bin für ihn ein Fremder, aber Gott, der Herr, wird sein Kind heilen. Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen? Versammlung sagt Amen. Wie viele von euch glauben jetzt von ganzem Herzen? Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Nun ist Jesus Christus derselbe gestern, heute und für immer. Amen, die Versammlung. Akzeptiert ihr ihn jetzt als euren Erretter? Erhebt eure Hand. Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Glaubt ihr, dass er euer Heiler ist? Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Hier ist eine Person. Sie ist verkrüppelt. liegt auf einem Feldbett. Könnt ihr mich hören, wenn ich dies Mikrofon benutze? Bruder Branham nimmt ein Mikrofon, geht zur Kante der Plattform, um mit der Frau auf dem Feldbett zu sprechen. Der Übersetzer. Ich kenne dich nicht. Für mich bist du nur eine Frau, die dort liegt. Wenn ich dich heilen könnte, dann würde ich es tun. Aber ich kann dich nicht heilen. Ein Mann beginnt zu weinen, der Übersetzer. Alles in Ordnung. Es ist nur ein Mann, der glücklich ist. Sein Kind wurde geheilt. Ich kenne dich nicht. Du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Es ist das erste Mal im Leben, dass wir uns treffen. Ich gehe mal davon aus. Diese Leute, die dich gebracht haben. Ehrlich, dies ist dein erstes Mal, dass du hier bist. Man brachte dich herein. Du kommst von weit her. Der Tod überschattet dich. Du hast Krebs. Du bist nicht verkrüppelt. Es ist Krebs. Der Arzt kann nichts mehr für dich tun. Das ist die Wahrheit. Du bist sicher, dass du sterben wirst. Diese Ärzte können nichts mehr für dich tun. Da waren einmal drei Leprakranke am Samariator. Die sprachen zueinander, warum sitzen wir hier, um zu sterben? Denn da gab es nur Krankheit, Verhungern. Ja, sie aßen sogar die Kinder voneinander. Sie sagten, wenn wir hinuntergehen zum Lager des Feindes, zum Lager der Syrer und sie uns umbringen, dann ist das kein Problem, denn wir sterben sowieso. Wenn sie uns aber helfen, dann werden wir leben. Und sie ergriffen die Chance. Durch diesen Glauben erretteten sie sich nicht nur selbst, sondern die ganze Gruppe. Nun, wenn du hier liegen bleibst, dann wirst du sterben. Du wirst jetzt nicht gebeten, zum Lager des Feindes zu gehen. Du wirst eingeladen in das Haus des Vaters. Du liegst im Sterben mit Krebs. Außerhalb von Gott kannst du nicht mehr leben. Du bist nicht von dieser Stadt. Du bist nicht aus dieser Gegend. Du bist einen weiten Weg gekommen. Du bist aus Milwaukee. Das ist wahr. Das ist richtig. Ich habe die Stadt gesehen. Ich kenne sie. Das ist richtig. Glaubst du, willst du Gott nun als deinen Heiler annehmen? Wenn du das tun willst, ganz egal wie schwach du bist, wie bettlägerig du bist, ich glaube, ich an deiner Stelle würde mich jetzt erheben und aufstehen im Namen Jesus Christus. Nimm dieses Feldbett und geh heim, du sollst leben zur Verherrlichung Gottes. Wirst du mir gehorchen, dem Propheten Gottes? Dann steh jetzt auf, geh und sei gesund. Sei gesund. Fürchte dich nicht. Steh auf von dem Feldbett. Gott macht dich gesund. Seht ihr? Jemand möge sie halten, damit sie aufstehen kann und Kraft empfängt. Glaubst du Gott? Gebt ihr einen Moment, damit sie stärker wird. Es wird alles gut mit ihr. Das ist es, Schwester. Da ist sie im Namen des Herrn Jesus. Die Versammlung jubelt, während die Schwester jetzt steht. Der Übersetzer. Lass uns alle aufstehen und Gott preisen. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Die Versammlung jubelt und preist Gott, der Übersetzer. Geh, der Herr Jesus Christus segne dich. Sei gesund. Die Versammlung jubelt und preist Gott, der Übersetzer.